Dienstagmorgen und das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Schönen guten Tag in die Runde. Xandi ist natürlich auch da. Guten Tag. Ja, denn es ist tatsächlich früher morgen. Es ist 9.07 Uhr. So früh haben wir, glaube ich, noch nie diesen Podcast aufgezeichnet.
Das ist in der Tat sehr früh, aber ich glaube, wir waren schon mal so früh.
Ja, für mich ist es kein Problem. Ich bin Frühaufsteher. Ich weiß gar nicht, wie lange schläfst du morgens?
Wenn du... Also heute bin ich auch sehr früh aufgestanden.
Okay.
Heute bin ich, also will ich gar nicht sagen, weil es war sehr, 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 sehr früh.
Vor sechs?
Ja.
Wow. Das heißt, du hast noch das Ende geschaut von Golden State gegen Lakers.
L.A.
Ist das richtig?
Nee, das ist nicht richtig.
Ah, das ist nicht richtig, okay. Weil das ging ungefähr bis sieben oder sowas, ne?
Und, ja, ich habe nur gesehen, dass sie irgendwie 19 Punkte aufgeholt hatten.
Genau, Curry macht am Ende den Dagger, aber naja, ist alles noch früh in der Saison. Und wenn man sich so die Quoten anschaut von den Spielern in der NBA, also die schmeißen auch momentan viel daneben. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass das heute der längste Podcast der Welt werden könnte. Wir haben ja immer wieder Zuschriften bekommen von den Abdis. Danke dafür übrigens mal two thumbs up für eine Wust an Zuschriften, auch bezüglich unserer Trainerdiskussion. Und ja. Einige sagen, man kann diesen Podcast durchaus auch über 80 Minuten hinaushören. Also, ne?
Wer kann das überhaupt? Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, denn wir haben heute drei Gäste. Und dazu noch eine Geschichte, die ich habe sie gestern annonciert bei Twitter. Ich glaube, du hast dich ein bisschen erschrocken, als du es gelesen hast, oder?
Ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich wusste in der Tat nicht, worum es geht. Und habe von Twitter quasi erfahren, von unserem gemeinsamen Account, das, was kommen wird.
Ja, wir können das jetzt so, man kann das so machen, also in der guten alten Medienwelt würde man sagen, das kommt am Ende der Sendung. Allerdings ist die Geschichte jetzt auch nicht so unfassbar irre, dass man jetzt das so stark teasen sollte, um am Ende die Abdis zu enttäuschen. Deswegen mein Vorschlag, wir fangen damit an.
Wir fangen damit an?
Oder?
Ja, okay, pass auf.
Oh, da ist ein Trommelwirbel, den ich aber nur ganz schwach gehört habe. Ich bin sicher, du hast das... im Griff technisch, obwohl ich mir heute Morgen nicht sicher bin. Also okay, die Geschichte geht wie folgt. Es ist, wahrscheinlich werden manche sagen, was erzählt der da für einen Quatsch? So dramatisch ist das gar nicht. Aber ich habe mir die jetzt schon 950 Mal erzählen lassen. Ich finde sie immer noch gut. Real Madrid kommt am letzten Freitag in den Audidom zum Euroleague-Spiel gegen den FC Bayern München. Jeder Mensch, der den Audidom betritt, muss Fieber messen. Wir auch zum Beispiel, jedes Mal.
Ja.
Walter Tavares kommt rein, lässt Fieber messen und hat 37,8 Grad Celsius. Also, was wir als erhöhte Temperatur bezeichnen, was ein Symptom ist für eine Corona-Erkrankung. Unter normalen Umständen muss man natürlich sagen, okay, also das ist nicht gut, Walter, du darfst nicht spielen, wie auch immer. Sie messen ein zweites Mal, man kann ja sein, dass das Gerät sich irrt, und es zeigt 37,8 Grad Celsius, und sie messen ein drittes Mal und das Gerät zeigt 37,8 Grad Celsius. Ich sag mal so, die Tatsache, dass wir momentan Profisport haben in Deutschland und in Europa, liegt auch daran, dass die Hygienekonzepte wirklich gut funktionieren. Man muss normalerweise natürlich jetzt sagen, pass mal auf, Eddie, also sein Spitzname ist ja Eddie, du spielst heute nicht oder wir machen auf jeden Fall einen Schnelltest. Hat Real gesagt, nee, wir machen jetzt keinen Schnelltest, wartet mal einen Moment. Und Eddie verschwand, Eddie kam wieder, Eddie stellt sich vor das Gerät und hat 34 Grad.
Wie geht das?
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich natürlich komplett kollabiert vor Lachen. Natürlich haben die dem einfach 5 Minuten einen Eisbeutel auf die Stirn gelegt. Also dieses Gerät misst ja die Temperatur an der Stirn. Das sind ja diese, weiß ich nicht, Laserdinger. Ich kenne den Fachbegriff nicht, ne? Also das heißt, die haben einfach mal den komplett 5 Minuten, die haben ja dauernd Icebags dabei und sowas, ne? Zack, also da war ich nicht bei. Das ist jetzt einfach nur eine krude These von mir. Ja, aber es muss ja so gewesen sein. Der hat ja nicht innerhalb von 5 Minuten 3,8 Grad weniger Körpertemperatur. Der ist ja nicht in den Fluss gefallen. Ja. So. Die Geschichte finde ich großartig. Er geht also dann rein in den Audidom, Schnelltest. Nee, machen wir nicht. Denn Real sagt, der hatte schon Covid. Ah. Now we are talking. Die, sag ich mal so, das Totschlagargument, der hatte es schon mal. im März letzten Jahres. Der kann es ja nicht nochmal haben. Das ist natürlich wissenschaftlich noch nicht bewiesen, beziehungsweise man weiß von Menschen, die auch schon zweimal Covid hatten. Und insofern, ja, gab es ein bisschen Diskussion. Ende der Geschichte, er hat einen Schnelltest machen lassen und er war negativ. Er hat gespielt und hat sein Career High mit 26 Punkten eingestellt. Natürlich kann man sich darüber beschweren.
Quoten.
Bitte, ja, also es ist die Vorgehensweise von Real war natürlich, so geht's nicht. Ne? Er hat übrigens gestern wieder gespielt. Gestern hatte Real das Nachholspiel daheim gegen Roter Stern Belgrad.
Real hat verloren. Radonjić, Euroleague-Trainer des Jahres, denke ich.
Radonjić mit Roter Stern gewinnt bei Real. Das war allerdings auch tatsächlich Affentennis, dieses Spiel. Also es hat keinen großen Spaß gemacht. Tavares hat auch nichts getroffen, also war weit entfernt von der Freitagsform. Hat aber gespielt.
Also diese Schlussphase, Katastrophe. Also ja, das hat ja 10 Minuten gedauert, die letzten 10 Sekunden gefüllt.
Ja, da war irgendwie ständiges Hickhack. Da müssen wir auch nochmal über die Regeln drüber. Also mit dem irgendwie Nachgucken hier und hast du nicht gesehen da. Ich meine, ich weiß nicht, ob das in dieser modernen Zeit Sinn macht, die Zuschauer innen so lange auf die Folter zu spannen für 10 Sekunden Netto-Spielzeit. Gut, die Geschichte wollte ich loswerden, damit ja man einfach mal mitbekommt, was so hinter den Kulissen passiert. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir diese Pandemie nicht in den Griff bekommen, weil manche Menschen glauben, sie könnten sich eben über Vorschriften hinwegsetzen. So einfach ist das. Wenn wir alle nach den Vorschriften handeln würden, Xandi, dann gäbe es die Pandemie nicht mehr. Im Grunde müssen ja nur 7 Milliarden Menschen 10 Tage 1,5 Meter Abstand voneinander halten und der Virus wäre tot. Gut.
Okay, was ist? vielleicht sollten wir einen Podcast-Ableger machen mit dir als Virologen.
Nee, also ich meine,
wenn du die Lösung
also jeder hast. Von uns hat natürlich Emotionen in diesem Pandemiespiel, machen wir uns nichts vor, aber ich meine, je länger das Ding dauert, umso mehr muss man einfach sagen, diese ganzen Wissenschaftler, die haben einfach recht. Und das finde ich super, weil, wie du weißt, bin ich ein großer Fan der Wissenschaft.
Du bist ein großer Fan der Wissenschaft, ja, das wissen wir.
Unser erstes Thema heute. Wir müssen in 60 Sekunden nach Ludwigsburg schalten, zu den MHP-Riesen. Die Mannschaft, die einfach ja nicht großartig verlieren will, eine Niederlage erst, steht an der Tabellenspitze der Easy Credit BBL und hat wieder so eine Mischung zusammengestellt, von der wir Anfang der Saison dachten, also diesmal wird's schwer, da so oben mitzuwirken. Und was ist? Sie wirken wieder da oben mit.
Ja, aber wie?
Aber irgendwie klappt das einfach bei denen. Das heißt, die Mischung ist scheinbar sehr, sehr erfolgreich. Sie haben erfahrene Leute, so ein Wobo zum Beispiel, mussten aber jetzt Elias Harris abgeben. Der hat sich für den schnöden Mammon entschieden und ist zu Saragossa gegangen. Und haben eben auch einige junge Spieler dabei, die durchaus schon gezeigt haben, dass sie da mitspielen können. Und wir reden natürlich über, natürlich zum einen die Brüder Patrick, die Söhne vom Coach, aber eben auch über unseren ersten Gesprächspartner. Und das ist Lukas Herzog. Sein Stern ging auf. Ach, das müssen wir ihm sagen, wenn er in der Leitung ist. Ne? Das ist vielleicht...
Ich glaube, ich weiß, wie der Satz endet, aber ja, mach's gerne mit ihm in der Leitung.
Ja, weil ich mache übrigens jetzt kein FaceTime. Ne? Das wird wieder technisch eventuell zu einem Desaster führen. Da habe ich keinen Bock drauf.
Hallo, guten Morgen.
Ist er da schon? Lukas, guten Morgen. Du bist schon direkt bei uns auf dem Mischpult. Grüß dich.
Hallo, servus.
Guten Morgen.
Vielen Dank für deine Zeit. Mal ganz kurze Frage. Ich meine, bei euch jungen Leuten weiß man ja nie, ob ihr überhaupt in irgendeiner Form sowas hört, was hier passiert. Kennst du unseren Podcast?
Ja, habe schon davon gehört, aber so genau kenne ich ihn dann auch wieder nicht.
Also davon gehört ist die Passivform. Das aktive Hören vermisse ich da noch ein bisschen.
Okay.
Nee. Vielleicht wurdest du von eurem Pressesprecher vorab informiert. Schöne Grüße.
Ja, das würde ich. Das würde ich.
Zwei Dinge wollen wir voranstellen. Zum Ersten wird es eine Frage geben, die müssen wir stellen, weil nämlich wir den Auftrag haben, sie zu stellen. Da geht es um deine Frisur. Möchtest du das direkt beantworten oder sollen wir es hinten anstellen, weil es vielleicht lustig ist?
Ich kann es auch später beantworten, also ist egal.
Okay, dann wäre der Einstieg, wenn man junge Spieler anfragt, um sie zu interviewen in Ludwigsburg, hast du dich ein bisschen gewundert, dass wir nicht vielleicht doch die beiden Patrick, die Trainersöhne nehmen und eher auf dich gegangen sind? Weil das liegt ja nahe, dass man da vielleicht mal sagt, wir fragen mal bei den Patricks nach. Nein, wir wollten Lukas Herzog.
Ehrlich gesagt, gewundert habe ich mich nicht. Also ich hatte, glaube ich, in den letzten Wochen mehrere Interviews. Also die beiden, glaube ich, auch. Aber so überrascht war ich vielleicht nicht.
Nee, ich habe auch in einem Interview tatsächlich gestern noch gestöbert. Dann hauen wir den Boulevard mal raus. Du bist befreundet mit Luca Mack vom VfB Stuttgart, Abteilung Fußball.
Ja, genau. Das ist der Bruder von meiner Freundin.
Ah. Deine Freundin weiß aber, dass die Sache mit den Spielerfrauen im Basketball nicht so boulevardesk gehandhabt wird wie im Fußball, oder? Also da steht man nicht jeden Tag auf der Bild-Zeitung vorne.
Ja, das weiß ich.
Dafür stehst du immer weiter vorne. Erzähl uns mal ein bisschen, damit wir dich ein bisschen auf dem Radar haben. Was ist Lukas Herzog im Bereich Basketball? Was kann er, was will er, was kann er noch nicht, was möchte er nicht?
Ja, ich würde schon sagen, dass meine Stärken natürlich sind, dass ich mit viel Energie spiele, in der Defense gut bin, meinen Mann einzig einstoppen kann. Also primär in der Defense würde ich sagen, aber auch in der Offense dann hauptsächlich über den Drei-Punkte-Wurf. So, das sind so meine Stärken. Was vielleicht noch verbessern könnte, ist Ballhandling oder aus dem Pick-and-Roll zu spielen. Mhm. Und ja. Ja, auch ein bisschen mehr zum Korb zu ziehen, ein bisschen aggressiver da werden.
Defense ist natürlich die Grundvoraussetzung, um in Ludwigsburg zu spielen. Kannst du uns dieses Prinzip von John Patrick, mit dem wir ja seit Jahren schon bekannt sind, noch ein bisschen näher bringen? Es heißt ja immer, er legt wahnsinnig viel Wert auf die Defensive. Heißt das auch dann im Training, dass mehr Defensive trainiert wird als Offensive?
Ja, also im Training machen wir natürlich schon sehr viel defensiv, vor allem in der Vorbereitung haben wir die ersten Spiele in der Vorbereitung, das sah mir noch richtig schlecht aus. Und dann haben wir im Training teilweise sehr viel Defense gemacht und hart dran gearbeitet. Und ich glaube, von Spiel zu Spiel sieht man, dass es immer besser wird. Mhm.
Wie ist das denn, wenn man, du bist jung, also willst natürlich immer weiterkommen, immer weiter arbeiten. Da heißt es ja immer, man muss extrem viel arbeiten. Also bist du auch so ein Typ, der sagt, ich komme eine Stunde früher in die Halle, ich gehe eine Stunde später raus oder... Wir haben von Bamberg erfahren, der Bennett Hund, der hat Hallenverbot vom Trainer bekommen, weil der dann nur drin steht und nur wirft und nur trainiert. Wie ist das bei dir? Bist du da so ein Gym-Rat?
Ja, teilweise. Also jetzt vielleicht nicht so krass wie Bennett Hund, aber so nach dem Training nehme ich auch schon mal gern Extrawürfe oder auch vor dem Training bin ich auch mal relativ, sagen wir mal, einer der Ersten da, jetzt vielleicht nicht der Erste, das ist meistens unser ältester Trainer.
Ah.
Der macht noch sehr viel harte Arbeit, der macht am meisten, glaube ich, von allen. Aber so sonst nehme ich auch eigentlich auch schon extra gern Würfe vor dem Training oder danach.
Mhm. Ja, du hast es angesprochen, Tramell Darden, das ist so ein bisschen der Fitness-Guru da bei euch. Der ist ja auch schon fast 40. Schaut man sich das bei dem auch ab und denkt sich, okay, du bist zwar erst 19, aber kann ja nicht schaden, dass ich auch mal ein bisschen häufiger auf der Black Roll da rumliege und mach's dann vielleicht auch ein bisschen mehr?
Ja, also das ist natürlich krass, wie viel der noch für sein Alter jetzt macht. So, er macht extrem viel für seinen Körper, stretcht sich teilweise eine halbe Stunde, Stunde vorm Training oder danach, stretcht er sich auch wieder eine Stunde aus. Also das kann ich nur bewundern und so, ich mache es zwar noch nicht so viel wie er, aber ich denke mal, in dem Alter braucht man es auch.
Eine Sache, die uns natürlich auffällt, ist die Entwicklung von jungen Spielern. Also wir wollen ja immer natürlich wissen, wo sind die Jungen unterwegs, wer wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen. Schaust du dann immer wieder auch mal zu den anderen Spielern deines Jahrgangs? Also schaust du nach Berlin, weil es da immer heißt, da entwickeln sich die Jungen so gut, so ein Matissek oder sowas. Kennt ihr euch alle untereinander? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Habt ihr gegenseitige Mini-Battles oder irgendwie sowas? Also wie ist dieser Jahrgang momentan untereinander?
Also eine WhatsApp-Gruppe haben wir eigentlich nicht, aber so die aus seinem Jahrgang, die auch in der BBL spielen oder die einen Jahrgang drüber, drunter, also die kennt man natürlich, mit denen ist man auch eigentlich relativ gut befreundet. Und wenn man dann gegen das Team spielt, da redet man natürlich mal vor dem Spiel oder danach. Und so, ja, ich verfolge auch, was die anderen Spieler in meinem Jahrgang machen, so vor allem Radi Kaysin, der war ja letztes Jahr auch in Ludwigsburg, mit dem schreibe ich auch ab und zu. Dann auch Justus Hollatz von Hamburg, mit dem habe ich auch relativ viel Kontakt, weil wir uns sehr gut verstehen. Und da schaue ich natürlich auch immer, wie er spielt oder verfolge ihn ein bisschen.
Xandi.
König, ich muss nur gerade dran denken, weil du vorher gesagt hast, oder den Satz begonnen hast, ja. Sein Stern ging auf und dann hast du abgebrochen und gemeint, das machen wir mit ihm gemeinsam. Das will ich jetzt den Abdis nicht vorenthalten, weil ich davon ausgehe, dass ich weiß, wie der Satz zu Ende geht.
Ja.
Also dann komplettieren doch mal.
Lukas, kannst du, was glaubst du denn, wann ging denn dein Stern in Basketball-Deutschland so ein bisschen auf? Was hast du eine Erinnerung, wo das gewesen sein könnte?
Ja, ich denke im Finalturnier. Also da habe ich eigentlich relativ solide jedes Spiel gespielt, habe versucht, alles zu geben und immer das Beste draus zu machen aus meinen Chancen. Und das hat sich, glaube ich, ausgezahlt, dass ich auch jetzt dieses Jahr die Rolle oder die Chancen in Ludwigsburg habe.
Ja, genau so war es. Also da bist du natürlich auch von uns gelobt worden über den grünen Klee. Bekommt man das so mit eigentlich? Also sagen dann irgendwie die Eltern oder die Freundin, die bei Magenta, die haben dich abgefeiert oder sowas? Oder ist das völlig wurscht?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, meine Mutter hat es mir dann erzählt. Als ich nach Hause kam von München, hat sie mir schon ein bisschen erzählt, so, weil so direkt hat man das natürlich nicht alles mitbekommen. So, in München hat es schon gereicht, wenn du dann die ganzen Spiele hattest, also nicht noch extra. Ja, das Spiel schaue ich jetzt nochmal an. Was haben die Kommentatoren gesagt oder sonst was?
Okay, gut. Einfach direkt ans nächste Spiel denken. Da kommen wir einfach mal zur aktuellen Saison. Ihr steht da ja schon wieder da oben, obwohl die Mannschaft so ein bisschen anders zusammengestellt ist. Also da haben wir auch am Anfang gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so eine ganz typische Lubu-Konstruktion. Und jetzt ist auch noch Elias Harris weg. Wieder muss was neuer Spieler integriert werden. Beschreib mal diese Chemie, die ihr da habt. Ich meine, ihr macht ja immer vorm Spiel, das kriegen die Zuschauer normalerweise gar nicht mit, ihr macht da beim Warm-up so eine Art, ihr brüllt euch gegenseitig an so ein bisschen, also ihr albert da so ein bisschen rum.
genau.
Ist das auch so eine Sache, um so ein bisschen sich einzugrooven, gute Stimmung zu erzeugen?
Also ich glaube, die Teamchemie stimmt dies ja wieder, oder ist sehr gut in unserem Team. Ich glaube, wir haben eine gute Ausgeglichenheit von jungen und alten Spielern. Wir Jungen hören viel auf die Alten oder lernen auch viel von denen, die geben uns Tipps. Und ich glaube, wir haben auch sehr viele erfahrene Spieler, die jetzt schon viele Jahre in der BBL oder in anderen Ligen in Europa gespielt haben. Und ja, also ich glaube, jeder profitiert davon und dann im Spiel geben wir einfach immer alles. Und ich glaube, oft bringen wir einfach viel mehr Energie als das gegnerische Team. Und so zu dem Warm-up vorm Spiel, so, ich glaube, das macht Ludwigsburg schon seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, aber ich glaube, vor 3 Jahren stand ich das erste Mal im Kader, mal mit 16 oder 17. Da haben wir das Warm-up auch schon gemacht, so, aber ja, so, wie du schon gesagt hast, bringt oft auch gute Stimmung ins Team. Jeder lacht, schreit den Namen von einem anderen, zu dem er passt, und ja.
Aber einer nicht. Ein Spieler ist dabei, der sagt nichts.
Der
Barry Brown, dem ist das irgendwie nicht geheuer. Der läuft da zwar so rum und der schubst auch mal jemanden, aber ich glaube, der hat noch nie so da rumgebrüllt oder so was gesagt. Das ist ein ganz stiller eher, ne?
Ja, ehrlich gesagt habe ich da noch gar nicht drauf geachtet. Das nächste Mal, wenn wir spielen, werde ich dann mal auf ihn schauen, ob er irgendwas sagt.
Ja, da musst du so ein Kommentatoren-Depp sein wie ich. Also der achtet auf sowas, weil ich immer denke, ja, ist ja auch wahrscheinlich, wenn man introvertiert ist und dann beim Warm-up rumlaufen und dann so rumzublöcken, ey, Lucky oder whatever, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache.
Ja. Yeah.
Wie ist es eigentlich mit diesen Jungs, die da frisch vom College kommen aus den USA? Ich meine, die müssen doch einen Kulturschock haben, oder? Nimmt man die mal an die Hand? Ich meine, jetzt ist es gerade schwierig mit an die Hand nehmen und die große, weite Welt zeigen, aber sagt man denen so ein bisschen, wo sie sich gerade befinden? Ich meine, der Brown ist ja auch zum ersten Mal in Europa und der kennt niemanden. Hat man da so ein bisschen den Auftrag, die Jungs?
Ja, also ich bin sehr gut befreundet mit Barry Brown und Desi Rodriguez. Also ich habe am Anfang auch dem ein bisschen was in der Stadt gezeigt, so ein bisschen rumgeführt. So. Aber ich glaube, die beiden sind eigentlich, oder die wissen, was sie machen müssen hier. Also die wohnen ja beide allein. So. Ich glaube, kochen können sie auch. Aber so am Anfang waren es vielleicht schon ein bisschen, sagen wir mal, lost. Aber so mittlerweile geht oder ist alles wieder gut so. Und ich meine, so basketballerisch ist, glaube ich, Barry Brown auch so einer der besten einzigen Einspieler bei uns im Team.
Ja, das ist er in jedem Fall. Also da haben wir schon gesehen, scoren kann der. Ich war immer auch bei den Partien dabei, wo er 30 oder ähnlich aufgelegt hat. Sicherlich in jedem Fall einer der der es kann. Erzähl uns doch ein bisschen was über das, was du so vorhast. Also manche wollen ja gar nicht unbedingt Basketballprofi werden oder studieren noch nebenher oder haben noch irgendwie einen Plan B in der Schublade. Wie ist das denn heutzutage? Im Jahrgang 2001, super jung, denkst du dir, die Welt steht mir offen, ich spiele erstmal Basketball und alles andere spielt keine Rolle, oder bist du einer, der auch einen Plan B schon hat?
Ich muss ehrlich sagen, so einen Plan B hatte ich eigentlich noch nie richtig. So, nach der Schule habe ich mich erstmal voll auf Basketball konzentriert. Ich glaube, mit MBBL standen wir auch letztes Jahr richtig gut. Da waren wir ungeschlagen, hatten auch richtig gute Chancen. Aber dann kam halt die Corona-Krise. Mhm. Aber das war auch so eine Art Glück oder Chance für mich, weil dann konnte ich zum ersten Mal im Finalturnier richtig spielen. Und es hat sich ausgezahlt, dass ich jetzt richtig vielleicht den Sprung in den Profibereich geschafft habe. Und so, es kam auch schon öfters mal Druck dann von zu Hause oder von anderen, ja, willst du nicht mal studieren oder willst du nicht mal irgendwas anderes machen? Und dann habe ich immer zuerst gesagt, nee, ich will erstmal nur Basketball spielen und da alles versuchen, was nur geht. Und ja, wie es jetzt aussieht, versuche ich erstmal oder spiele ich erstmal weiter Basketball, so lange wie es geht. Und ich habe mir aber auch schon Gedanken gemacht, vielleicht in ein, zwei Jahren oder drei Jahren während ein bisschen zu studieren und da noch bisschen zweites Bein aufzubauen.
Mhm. Ja, kannst du dir Tipps holen beim Andi Seifert? Der hat ja irgendwie nebenher ein Studium abgeschlossen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das hat er, ja.
Ja, richtig abgeschlossen. Ne? Und der Johannes Richter von Hamburg, der hat Medizin studiert nebenher und hat Top-Noten, habe ich erfahren. Das ist
nicht schlecht.
Ja, was würde dich denn interessieren dann?
Ja, der könnte also auch als Arzt arbeiten dann, wenn er da die letzten Arbeiten abgibt. Ja, Riesensache. Ja, für euch, also ihr habt natürlich wieder so einen Lauf in diesem Jahr. Was hast du für ein Gefühl? Wo kann es hingehen? Was sind so die fiesesten Mannschaften, wo du sagst, das ist echt schwer? Also sind Bayern und Alba wirklich die beiden, wo du sagst, die sind einfach nochmal eine andere Klasse für sich?
Ja, ich würde schon sagen, Alba und Bayern sind so wieder die zwei besten Teams oder die zwei schwersten Teams, vor allem wenn jetzt, keine Ahnung, bei Alba waren es, glaube ich, vorgestern oder gestern zum ersten Mal wieder alle oder fast alle Spieler im Kader. Ich glaube, wenn alle Spieler bei beiden Teams fit sind, sind die schon richtig schwer zu spielen, oder auch wenn, die haben ja jetzt diese krasse Doppelbelastung mit Euroleague. Ich glaube, wenn dann in den Playoffs die Euroleague langsam zu Ende ist oder wenn die nicht mehr die Doppelbelastung haben und dann sich nur noch auf die Liga konzentrieren können, wird es richtig schwer gegen beide Teams.
Ja, kann man sich gut vorstellen. Aber ihr seid nach wie vor unangenehm zu spielen, wie es immer heißt. Lukas, du hast einen Zwillingsbruder.
Ja.
Spielt der auch Basketball?
Ja, er spielt auch Basketball, aber mittlerweile eigentlich nur noch so hobbymäßig.
Okay, also der steht nicht zum 1 gegen 1 mehr zur Verfügung.
Nee, haben wir schon vor langem nicht mehr gespielt. Also früher fast jeden Tag, aber mittlerweile bleibt nicht mehr viel Zeit dafür.
Bleibt nicht mehr viel Zeit. Alles klar. Dann sagen wir lieben Dank nach Ludwigsburg. Weiter fleißig Defense spielen, dann kann im John-Patrick-Team nichts passieren und ärgert nach wie vor den einen oder anderen Gegner.
Ja, danke.
Ja, bis dahin. Ja,
bis Dankeschön. Dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, das war der Luki, wie sie ihn nennen. Ein ganz ruhiger
Zwillingsbruder,
Geselle. Ja. Ja, ein Zwillingsbruder, ja. Hm. Und ich hatte tatsächlich überlegt, hinzuzuschalten. Aber dann habe ich nur gedacht, okay, weißt du noch, wie damals das schiefgegangen ist bei Marc Suhr und Leon Kratzer?
Ich kann mich dunkel erinnern. Aber.
Und ich wollte
aber kein ja, vielleicht probieren wir das nochmal. Wir wissen ja, woran es lag mittlerweile.
Wir also, wissen, woran es ja. lag, aber. Ja. Ich hatte die Idee gestern Abend und habe noch kurz nach der Nummer gesucht. Hatte sogar die Chance, die Nummer zu bekommen. Es war 22:30 gestern Abend.
Ja.
Und ich dachte mir, okay, weißt du was? Bevor das nochmal technisch in die Hose geht, lass den Zwillingsbruder in Ruhe. Und ja, wir machen das beim nächsten Mal mit einer vernünftigen Probe davor.
Vielleicht machen wir auch einen Clubhouse-Room auf dafür, für solche Experimente.
Ein Clubhouse-Room? Okay, das weiß ich nicht, was das ist.
Nee, also ist deine Twitter-Timeline nicht auch voll von Clubhouse-Themen, der neuen Audio-Social-Elite-App?
Nee, habe ich noch nie gehört. Okay. Ehrlich nicht.
Noch nie gehört, interessant.
Nee. Ist das eine neue App oder was?
Das ist eine neue App, die nur per Einladung funktioniert und aktuell wird sich gestritten, wie sinnvoll sie ist. Also im Prinzip ist es, sind, es geht um, wie, also die, ach, jetzt habe ich mich verzettelt. Es ist wie ein Live-Audio-Podcast. So. Ja. Also ich bin auch nicht drin, ich bekam noch keine Einladung, aber du kannst wohl nur zwei Leute einladen und musst für die auch bürgen. Und dadurch, durch diese künstliche Verknappung ist so ein Thema, das da vorgeworfen wird. Muss mal googeln, ist sehr interessant. Also wundert mich, dass es dir noch nicht begegnet ist.
Ja, was ist denn, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme und ich gehe da rein, dann sehe ich alle anderen, also kann man alle anderen auch kontaktieren, die in diesem Clubhouse sind oder nur den Menschen, der mich eingeladen hat?
Es sind wohl so Rooms.
Aha.
Also final habe ich es auch noch nicht gesehen, weil ich noch nicht drin bin. Und ich weiß auch nicht, ob ich da noch Zeit aufwenden will.
Möchtest du eine Einladung, Sandy?
Wenn du mich einlädst, dann ja.
Ja, aber ich kann ja keinen. Ich muss ja auch erst eingeladen werden, oder was?
Du musst auch erst eingeladen werden, ja? Du kannst ja hiermit offiziell aufrufen, dass du eine Clubhouse-Einladung brauchst.
Also natürlich, wenn ich mir die App anschaue, ich bin aber, glaube ich, nicht wahnsinnig heiß drauf.
Nee, ich auch nicht, weil für mich ist es eher ein Zeitthema in der Tat, weil da jetzt noch ein Channel,
ich habe gestern auch Online-Poker gespielt und natürlich unter Pseudonym, logischerweise heiße ich da jetzt nicht Michael Körner oder sowas, und plötzlich schrieb einer in dem Chat, bist du nicht Manni Winter? Liebe Grüße an den Kollegen Manni.
Wie kann man denn darauf? Hast du ein Profilbild?
Nee, gar nicht. Und ich habe auch einen Namen, der mit Basketball überhaupt gar nichts zu tun hat. Mhm. Und dann hab ich nur gefragt, wer ist denn Manni Winter? Weil ich habe auf doof getan. Und dann meint er, ja, wir kennen uns doch vom Basketball irgendwie. Und ich so, ach du liebe Zeit.
Was hast du denn gespielt?
Ich habe ein kleines Turnierchen gespielt. 8-Game nennt sich das. Das sind 8 verschiedene Poker-Varianten.
Ja, ich weiß.
Und das, ja, so ein bisschen nebenher gedaddelt, während da Roter Stern und Real Madrid grauenvollen Basketball gespielt haben.
Ja.
So, Second Screen weiter? Sozusagen.
Second Screen, ja, das ist, ich habe eigentlich, weil jetzt, wo du es sagst, hätte ich auch wieder mal Lust, also 8-Game nicht, das ist mir zu komplex. Aber so einfach blind ein bisschen was reinstellen.
Sag Bescheid. Also Menschen, die blind irgendwas beim Pokern reinstellen, sind ganz große Freunde von mir.
Hatten wir nicht mal eine Heads-Up-Session sogar? Irgendwann? Da war doch was.
Ja, ist von der Zeit her. Gut, also unser nächstes Thema, weg vom Poker hin zu sowas Ähnlichem, ne? Also, ich weiß nicht, wenn man den Trainer wechselt, hat das was mit Pokern zu tun?
Ja, im übertragenen Sinn kann man das schon sagen. Also, wenn man interessanterweise, wenn man hinterher mit der gleichen Hand da sitzt.
Genau, also die Bonner haben den Trainer getauscht. Und sozusagen wieder den geholt, der im vergangenen Jahr schon da war. Also tatsächlich gibt es beängstigende Parallelen zu der Basketballsaison bei den Telekom Baskets Bonn 1920 und jetzt 2021.
Fass doch mal zusammen für die Abdis.
Ja, also Anfang 2020 war Bonn ganz unten. Es haben den Trainer gewechselt, es kam Will Vogt und dann kam Corona. Jetzt ist Januar 2021, Bonn steht relativ weit unten, holt Will Vogt und jetzt kommt Corona, die Mutanten.
Corona, jetzt erst recht.
Corona, das Imperium schlägt zurück. Ja, also man soll nicht drüber lachen, okay, ich weiß. Und wer am lautesten über seine eigenen Witze lacht, ist ein schlechter Mensch. Aber die Parallelen sind tatsächlich frappierend.
Ja.
Ich weiß es nicht. Also ist natürlich spannend, warum es jetzt mit Jovic nicht funktioniert hat. Das werden wir gleich natürlich erörtern. Wir werden nach Bonn schalten, ins Headquarter der Telekom Baskets Bonn.
Ja.
Und mal überlegen, was denn da los war. Denn die sind ja eigentlich ganz gut gestartet in die Saison. Also wir
haben auch einen spannenden Kader insgesamt.
Ja.
Also, ja.
Irgendwie. Und wir hatten doch, hatten wir Leon Kratzer nicht sogar, als er im Magenta Sport BBL-Pokal gut aufgespielt hat und haben gesagt, das wird für euch eine gute Saison und Kratzer wird da richtig abgehen und sowas. Wir müssen es überprüfen. Wir rufen an bei Michael Wichterich, dem Sportmanager der Telekom Baskets Bonn. Das ist jetzt 4 Minuten vor der verabredeten Zeit, aber ich weiß, dass er da ist.
Wichterich?
Michael Körner und Xandi Dechern sind hier vom Podcast. Grüß dich, Michael.
Hallo, hallo.
du liegst auf dem Mischpult bereits drauf. Keine Zeit für irgendwelche Absprachen, für irgendwelche Vorgespräche. Direkt Tacheles. Oder?
Ja, lass mal loslegen.
Ja, du, ich weiß, dass du einer der entspanntesten Sportdirektoren in der BBL bist. Ich kann nicht schocken.
Ja, also wo hast du denn die Information her?
Ja, vielleicht wirst du ein bisschen unruhig. Wir haben gerade tatsächlich, also Xandi und ich im Vorgespräch gesagt, dass 2021 und 2020 der jeweilige Jahresbeginn beängstigende Parallelen hat. Bonn tauscht den Trainer aus und dann kommt Corona und wir stehen ja kurz vor Corona 2.0. Ja, und Will Vogt kommt wieder zurück und wir fragen einfach mal ganz stumpf, warum wieder eine Trainerentlassung, bevor wir dann zu Will Vogt kommen, warum hat es mit Igor Jovovic nicht geklappt?
Also die ganz simple Antwort ist, glaube ich, dass die Ergebnisse für die Qualität unserer Mannschaft einfach zu wenig waren. Wir sind, denke ich, sehr gut in die Saison gestartet, haben viele Sachen richtig gemacht, haben fast so gespielt eigentlich, wie wir uns das im letzten Jahr vorgenommen hatten und haben dann irgendwie unseren Rhythmus verloren, haben auch unser Selbstvertrauen verloren und es gibt ein paar Dinge, die wir da auch ansprechen müssen, ne? Die haben, glaube ich, von den ersten 11 Spielen jeweils 9-mal das letzte Viertel verloren, hatten eigentlich über viele Spiele gute Kontrolle. Und wir haben es nicht geschafft, Struktur in unser Spiel, in die Crunch-Time zu bringen. Und einigen, wie soll ich sagen, desaströsen Halbzeiten standen immer wieder sehr gute Phasen gegenüber. Aber am Ende des Tages muss man sagen, wir haben nicht das ins Ziel bekommen, was die Qualität der Mannschaft verspricht. Und auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich Kontinuität, aber so nicht.
Das heißt, das Verhalten des Trainers während des Spiels war dann auch in der Kritik, also wie er gewechselt hat oder welche Auszeiten er genommen hat oder nicht genommen hat. Also das In-Game-Coaching, war das auch Bestandteil der Kritik?
Also ich denke zumindest, das ist eine klare Anforderung an den neuen Mann Will Vogt, dass wir da mit einer anderen Struktur rangehen, dass wir auch mit einer anderen Ansprache drangehen, dass wir vielleicht auch Minuten anders verteilen. Mhm. Wir hatten schon am Ende den Eindruck und ich sag mal, wurden in Chemnitz auch ein bisschen bestätigt, nachdem wir die Trainingswoche anders gestaltet haben, dass wir deutlich mehr Kraft hatten, auch wenn wir in der Verlängerung ähnliche Fehler in Sachen Spielaufbau und Struktur gemacht haben, die letztendlich dazu geführt haben, dass wir das Spiel verloren haben. Aber das ist schon ein Kritikpunkt, ganz klar.
Geht es auch um die generelle Basketballphilosophie? Ich erinnere mich an ein, zwei Diskussionen, auch mit unserem Experten Alex Vogel. Ich glaube sogar teilweise on air. Also ich sage auf jeden Fall nichts Falsches, wenn wir darüber diskutieren, dass diese Art Basketball, die momentan ja immer noch so ein bisschen aus der alten, man verzeihe mir diesen Begriff, jugoslawischen Basketballschule kommt, dass das im modernen Basketball nicht mehr so angesagt ist, dass man einfach anderen Basketball spielen möchte, muss vielleicht sogar?
Ich meine, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, welche Mannschaft man hat und mit welchen Spielern man was machen kann. Grundsätzlich glaube ich schon, dass wir letztes Jahr eigentlich uns auf eine Reise machen wollten, diesem neuen Basketball wirklich für Bonn eine Chance zu geben und uns damit auch weiterzuentwickeln. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen überkompensiert und so ein bisschen in die eigene Baskets-Vergangenheit und auf erfolgreiche Jahre mit jugoslawischen Trainer geschaut. Mhm. Aber ich glaube, Grundlage des Basketspielen muss schon immer sein, aus der Historie heraus eine Mannschaft zu haben, die alles aufs Feld wirft, die kämpft, die verteidigt und die vor allen Dingen auch mit Tempo spielt, die attackiert. Und mein Gefühl ist schon, dass wir Spieler dafür haben, gerade auch für das Tempo, für das Attackieren. Und das haben wir zu wenig gemacht. Wir waren immer passiv, wenn es in die entscheidende Phase ging. Und haben den Gegner quasi agieren lassen und haben nur zugeguckt. Und das ist nochmal, das ist auch ein klarer Auftrag für den neuen Mann, da eine andere Zielrichtung vorzugeben für die Spieler und wie du sagst, für das In-Game-Coaching. Ich glaube, über die letzten Jahre waren wir immer gut, wenn wir attackiert haben. als Baskets, wenn wir nichts verwalten wollten, sondern wenn wir nach vorne geschaut haben, wenn wir angegriffen haben, wenn wir das Schicksal in die eigene Hand genommen haben.
Mhm. Ja, wir haben ja über euch schon gesprochen, während der Phase des Magenta Sport BBL-Pokals. Ich glaube, mit Leon Kratzer waren wir hier auch zugange und waren ja eigentlich der Meinung, okay, dass wir dieses Jahr in jedem Fall doch eine erfolgreichere Saison als die letzte, was jetzt nicht ganz so schwer ist, um ehrlich zu sein. Trotzdem läuft es nach wie vor nicht so richtig. Machst du dir auch Gedanken so ein bisschen, was jetzt passiert, wenn der Trainerwechsel nicht klappt? Also, dass es vielleicht ja andere Umstände sind?
Ich nehme mal an, die Frage zielt jetzt auf mich selbst.
Nein, nein, oder? Um Himmels Willen. Nachverpflichtung. Also ich bin der allerletzte Mensch, der einen Sportdirektor in Frage stellt. Dafür kenne ich mich überhaupt nicht aus. Wie, was, wieso, warum, wer wen geholt hat, warum welcher Agent wen wohin haben will. Ich weiß, dass da 1000 Strippen sind. Da geht es eher darum, was kann man noch machen? Kann man noch nachverpflichten? Kann man andere Saisonziele definieren? Ist das sowieso dieses Jahr alles egal? Hauptsache, wir spielen Basketball. Also wie geht's dir einfach bei diesem Tabellenstand?
Naja, also alles egal. Ich glaube, dann wären wir irgendwie an der falschen Stelle. Mhm. Corona kann für uns jetzt keine Ausrede sein, das zu machen, was unser Auftrag ist. Ne? Mhm. Und nochmal, ich glaube, wir haben eine gute Grundmannschaft und sicherlich soll der Will Vogt reinkommen, neu bewerten, auch neu ordnen. Es ist ja häufig so, dass der ein oder andere Spieler dann in eine andere Position geschoben wird. Letztes Jahr haben wir das sehr schön mit dem McKinney Jones gesehen, der eigentlich unter dem Thomas keine große Rolle gespielt hat und auf einmal unter dem Will richtig aufgeblüht ist. Mhm. Da wird sich sicherlich im Team mal was tun. Wir sind jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, wie in den Vorjahren in der Lage, 2, 3, 4 Spieler vielleicht nachzuverpflichten. Aber sicherlich muss es schon unser Anliegen sein, dass wenn Ulf Vogt der Meinung ist, wir brauchen auf der einen oder anderen Position noch einen guten Spieler, um uns nach vorne zu bringen, dass wir das natürlich versuchen.
Mhm. Die Mannschaften, die ja in dieser Saison so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, die abseits von Berlin und München und ich sag mal Oldenburg, die so ein bisschen immer ihr eigenes Ding fahren, sind ja Hamburg oder vor allen Dingen auch Crailsheim, Ludwigsburg. Orientiert man sich da so ein bisschen an der Ausrichtung, wie die spielen und vor allen Dingen mit wem die spielen, welche Art von Spieler die haben, auch was das Budget angeht?
Also es ist schon wirklich sehr interessant zu sehen, welche Arbeit Isalo und Kaius machen. Ich glaube, das ist wirklich auch in Anbetracht des Budgets, wobei ich auch der Meinung bin, dass Hamburg ein bisschen mehr hat, als allgemein angenommen wird. Mhm. Hervorragend, ja. Ludwigsburg muss man schon sagen, muss man nicht immer mögen. Ist auch unangenehm, gegen Ludwigsburg zu spielen. Aber John Patrick steht natürlich schon wie für Kontinuität wie kein anderer und hat auch eigentlich immer Mannschaften, die seiner Identität gerecht werden. Ja? Und auch wirklich konstant erfolgreich spielen. Ich glaube, 1, 2 Ausnahmen in den letzten 8 Jahren, ansonsten wirklich immer hervorragend mitspielen. Und ich glaube, jede Mannschaft oder jeder Club versucht, so eine gewisse Identität zu entwickeln. Und das muss man wirklich uns und mir ankreiden, dass wir das in den letzten Jahren nicht geschafft haben, das zu implementieren.
Identität ist ja immer so ein Stichwort, das wir hier auch im Podcast thematisieren. Jetzt hat man mit Will Vogt einen relativ jungen Coach, der auch G-League erfahren ist, wo er vielleicht auch Spieler entwickelt hat. Ich glaube, Rudy Goberts Wege haben sich da gekreuzt als sehr prominentes Beispiel. Ist das was, wo die Telekom Baskets vielleicht auch hingehen wollen? Oder wie könnte so eine Identität ausschauen perspektivisch?
Also erstmal ist es, glaube ich, mit Muel ganz interessant, dass er zwar noch relativ jung ist für einen Headcoach, aber schon viel Erfahrung hat.
Und ja, auch Angola-Coach, muss ich sagen, an der Stelle. Das ist vielleicht auch interessant.
Genau, also eigentlich war er auf jedem Kontinent unterwegs und das Interessante bei ihm ist auch, dass er mit Mannschaften gearbeitet hat, die er ja nicht selber zusammengestellt hat, sondern wie auch bei den Nationalteams einen relativ begrenzten Pool an Spielern hat und daraus das Beste formen muss. Und das hat er, glaube ich, sehr erfolgreich gemacht in den letzten Jahren und unser Eindruck im vergangenen Jahr war auch, dass es bei uns gut angefangen hat. Wir hätten es gerne zu Ende gesehen und rückblickend muss ich sagen, auch wenn es vielleicht jetzt nüchtern wirtschaftlich betrachtet die richtige Entscheidung war, nicht am Endturnier teilzunehmen. Mhm. Wir jetzt auch nicht in der sportlichen Position waren, um das, wie soll ich sagen, zu fordern. Es wäre toll gewesen, da mitzumachen, nochmal anzugreifen, weil unser Gefühl eigentlich war, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Wenn wir über Identität für Bonn sprechen, denke ich schon, dass ja aus der Historie heraus das Kämpferische im Vordergrund stehen muss, die Disziplin, die Professionalität. Es gibt sicherlich Teams, die, ich sag mal, in der Woche weniger arbeiten, dafür, ja, wie soll ich sagen, frisch ins Spiel gehen. Das ganze Baskets-Programm ist eigentlich auf Ärmel hochkrempeln gebaut. Und das muss sich eigentlich auch im Team abbilden. Ein Team, das emotional spielt, das mit Tempo spielt, das attackiert. Und wenn man dann darüber hinausschaut, brauchen wir auch wieder diese Durchlässigkeit zu dem unteren Bereich, dass wir auch mal den Mut haben, Youngster einzubinden. Ja. Das war eigentlich auch im Vorfeld dieser Saison eine klare Absprache und muss ich sagen, da fehlte mir auch an der einen oder anderen Stelle der Mut, mal unsere Youngster reinzuwerfen. Gerade auch in der ersten Halbzeit, du wirst nie ein Spiel verlieren, weil du jemanden in der ersten Halbzeit bringst, aber du kannst schon immer mal ein Spiel gewinnen über die Emotionen, die Youngster reinpacken. Und am Ende des Tages hast du halt auch eine Mannschaft mit 12 Leuten, die als Gruppe über die Saison hinter dir steht. Und das wäre auf jeden Fall etwas, was wir umsetzen möchten. Und das war eigentlich auch der Grundgedanke vor der letzten Saison, wo wir uns, ich nenne es jetzt mal so Mission Aufbau, komplett neu erstellen wollten, vielleicht aber auch zu viel Risiko in der Gesamtbetrachtung gegangen sind.
Okay, ja. Sehr ehrliche, sehr selbstkritische Worte. Und wirklich, um das doch mal zu sagen, Michael, ich kann tatsächlich als außenstehender Kommentator die Arbeit von Sportdirektoren eigentlich nicht beurteilen. Also das ist kein Witz. Bei Trainern kann ich ab und zu mal so sagen, okay, das ist vielleicht hier und da, aber bei euch, ich weiß, dass ihr alle einen riesen Job macht und ich habe noch nie gefordert oder irgendwie sowas, dass ein Sportdirektor jetzt mal gehen soll. Obwohl einmal doch, erinnere ich mich gerade.
Wer war das, Körni?
Ja, da möchte ich nicht drüber sprechen. Den gibt es auch nicht mehr. Aber der war irgendwie komisch.
Aber ein Gedanke noch zum Finalturnier, weil wir vorher auch gerade Lukas Herzog in der Leitung hatten und weil du es auch gerade angesprochen hast, Michael. Dieser Nebeneffekt, den Lubo da hatte, ja auch mit den jungen Spielern, weil sie ja auch dann auf das gesetzt haben, das war, glaube ich, oder auf die setzen mussten oder auch andere Teams. Ich meine, bei Crailsheim war es dann nochmal komplett anders. Das hat man so wahrscheinlich vorher auch nicht absehen können, dass dieser positive Nebeneffekt, dass eben jüngere Spieler da eingesetzt werden müssen, in der Überlegung, ob man da teilnimmt dran, hat das wahrscheinlich eher weniger Rolle gespielt, nehme ich an, dass das so ein positiver Nebeneffekt sein hätte können.
Naja, ich meine, das war ja eine völlig unplanbare Situation. Also es gibt ja häufig Situationen, da kannst du gut abwägen, was passiert, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Aber das war ja, wie soll ich sagen, komplettes Neuland. Ja. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es eine großartige Veranstaltung wird. Denn wenn man ehrlich ist, was gibt's Besseres, als 4 Wochen mit der ganzen Basketballgemeinde im Hotel abzuhängen? Ja.
Ne? Festival-Playoffs haben wir es genannt damals, ja.
Ja, für die Spieler hörte sich das anfänglich nicht so toll an. Ja. Ja, und die ersten Rückmeldungen von den Jungs waren, aha, wissen wir nicht, ob wir das machen wollen. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass am Ende alle positiv darüber berichten würden. Und so war es ja auch. Ne? Mhm. Wenn es jetzt jedes Jahr der Fall wäre, glaube ich, hätte das einen ganz schönen Abnutzungseffekt. Aber für das eine Mal hat, glaube ich, für viele sehr Positives bewirkt. Und wie du auch gesagt hast, du hast natürlich in diesem Turnier dann auch mal die Chance, etwas zu testen.
Ja.
Was unter diesen besonderen Umständen, wenn es nicht funktioniert, nicht weiter schlimm ist, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite kannst du überproportional viel dadurch erreichen. Und ich glaube zum Beispiel, Ulm hat auch durch dieses Endturnier seine Saison wirklich sehr zufrieden abschließen können. Mhm. Und ich glaube, die war ja in der regulären Runde auch eher schwierig.
Ja, stimmt. Ja.
Die Sache, die eben auch beim Finalturnier mit geschwungen ist, ist die Tatsache, dass die Sponsoren recht zufrieden waren mit der Art und Weise, wie die Teams aufgetreten sind und natürlich auch, wie es übertragen wurde. Die Sache ist, man hört von den verschiedenen Vereinen für die kommende Saison, also wenn man jetzt plant schon für die nächste Spielzeit, dass da die Schwierigkeiten liegen könnten. Also nicht, was jetzt der Fortbestand der aktuellen Saison betrifft, sondern der Ausblick auf die kommende. Kannst du uns aus eurer Sicht einen kleinen Einblick geben in die, ja, wie soll man das nennen, Sponsorenpflege momentan über die Saison 2021 hinaus? Mit welchen Vorstellungen, mit welchen Gesprächen geht ihr da momentan mit den Sponsoren um, was die kommende Spielzeit angeht?
Das ist tatsächlich eine bessere Frage für den Geschäftsführer Wolfgang Bietlich. Mhm. Auf der anderen Seite erschließt sich das, glaube ich, einfach aus der Realität. Also die Wirtschaft ist teilweise in einem Lockdown jetzt gefühlt eigentlich ein ganzes Jahr irgendwie. Mhm. Und dass es dann auch Einfluss auf einen Großteil der Sponsoren hat, ist, glaube ich, klar. Wir merken das auch dieses Jahr schon, dass die Bereitschaft da zu unterstützen oder einfach auch unterstützen zu können geringer ist. Und ich glaube schon, dass sich das fortschreiben wird. Wir waren uns eigentlich immer darüber einig, dass der wirkliche Test erst im Sommer diesen Jahres ansteht, was die Durchführbarkeit angeht. Und man muss auch sagen, dass uns ja die Bundeshilfe nochmal wirklich nach vorne bringt. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Das wird uns dieses Jahr, diese Saison ermöglichen. Aber ob sich das weiterschreiben lässt und ob wir dann das kompensieren können, wieder über, ich sag jetzt mal, volle Sponsoring-Einnahmen und vor allen Dingen volle Ticket-Einnahmen, das ist, glaube ich, nicht nur nicht abzusehen, sondern wahrscheinlich sogar eher unwahrscheinlich.
Ja, das sind die berühmten 800.000 Euro, die Vereine bekommen. Also ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, ob es gestaffelt ist oder irgendwie sowas, aber es ist so ein Maximalbetrag, der ja auch bei anderen Sportarten teilweise an die Vereine ausgeschüttet wird. Ja, sicherlich für viele überlebenswichtig, dass man diesen Betrag da bekommen hat oder noch bekommen wird, wie immer da das Auszahlungsverfahren ist. Ja, Michael, dann sagen wir ganz lieben Dank.
Sehr gerne.
Alles Gute für die nächsten Wochen und Monaten mit Will Vogt. Vor allen Dingen, ich sag mal so, der wollte ja im Sommer schon wiederkommen. Da habt ihr euch nicht geeinigt. Jetzt habt ihr ihm einen Zweijahresvertrag gegeben. Das ist so ungefähr der Hintergrund der Geschichte. Ne? Der wollte einfach im nächsten Jahr die Sicherheit haben, vermute ich mal. Also zack, bumm, ein Jahr drauf.
Zack, bumm, aber jetzt geht's erstmal darum, das aktuelle Jahr in die richtige Richtung zu schieben.
Ja. Logisch, absolut richtig. Dann lieben Dank nach Bonn, alles Gute, gesund bleiben und mal das ein oder andere Spiel gewinnen. Was ist jetzt das Nächste, was sehe ich gerade hier? Bonn gegen Crailsheim kommt.
Eieieiei.
Mhm. Okay, da erinnere ich mich an ein Bonn-Crailsheim-Spiel vom letzten Jahr war das, ne?
Oh wow, stimmt.
Okay.
Ich glaube, da waren sogar tatsächlich zwei.
Ja, aber da war dieses eine Spiel, wo Crailsheim euch in eigener Halle... Okay, ich will das nicht näher zur Sprache bringen. Es soll ja mit positiver Stimmung in die neue Woche gehen. Alles klar. Grüße.
Danke euch. Bald.
Cheers.
Danke.
Ciao.
Zack, bumm. Das war Michael Wichterich, der Sportdirektor. Ich glaube, das heißt bei denen gar nicht Sportdirektor.
Ich glaube schon.
Heißt das Sportdirektor? Ich glaube Sportmanager. Ist auch egal. Jedenfalls heißt es, ist es derjenige, der... Und ich fand es aber sehr schön, dass er da auch zwei Dinge da auf die eigene Kappe genommen hat, nämlich den nicht vorhandenen Identifikationsansatz momentan in den letzten Jahren und die Tatsache, dass man zu wenig Mut gehabt hat, die jüngeren Spieler einzusetzen. Das ist löblich. So
das stimmt, sein. Ja. Es ist ja auch wirklich die Frage, wie man dieser Saison, in dieser doch irgendwie verzerrten auch Erfolg anders messbar machen kann. Mhm. Wenn man Richtung Eishockey schaut, da ist auch gerade ein Riesenthema, weil da junge deutsche Spieler schon mehr Eiszeit bekommen als bisher. Also auffällig. Das ist so ein Nebeneffekt. Das ist, ja, wie passiert das jetzt aktuell in der BBL mehr? Gefühlt eigentlich nicht, oder?
Nee.
Also du hast wie immer Alba, die da vorangehen, auch und auch durch die Verletzungen ja sehr, sehr viele junge deutsche Spieler zum Zuge kommen haben lassen. Und das hat ja auch, glaube ich, Nils war es neulich bei uns gesagt, dass die halt im Training machen die keinen Unterschied, ob der jetzt als 16 ist oder viele Minuten kriegt oder dann halt ein Luke Sigma ist. Das ist schon auch ein spannendes Thema. Ich meine, das hat uns eh immer wieder beschäftigt, wie man da die Verzahnung eben hinbekommt. Und Alba, ja, wir wiederholen uns da, aber die machen es halt einfach schon vor, also selbst auf Euroleague-Level.
Ja. Xandi, ich muss leider eine Mail vortragen von einem Abdi, der so ein bisschen deinen Basketball-Sachverstand kritisiert hat. Ich hoffe, cool. Das ist okay für dich.
Ich freue mich sehr.
Nein, so schlimm ist es gar nicht. Ich tease einfach viel zu laut. Was dahinter kommt, ist oft nur Heißluftfritteusen-Luft. Ah, da kommen wir gleich auch noch zu, habe ich auch noch eine Mail bekommen. Es geht um, Abdi Henning hat geschrieben, es ging um unsere Diskussion, dass es vor, weiß ich nicht, 30 Jahren diese Regel gab, 5 Mannschaftsfouls in einem Viertel und man konnte wählen, Freiwürfe oder Einwurfseite. Ja. Und da hast du ja doch vehement dich dafür ausgesprochen, ja, dann natürlich nehme ich da Freiwürfe.
Ja.
Die Sache ist aber, und das fragt Abdi Henning, direkt an dich auch gerichtet, Alex, was würdest du denn machen, wenn ein Leon Kratzer oder ein Wobo in deinem Team stehen und es in der Crunch-Time eng ist? Also Hintergrund, sowohl Kratzer als auch Wobo sind sehr schlechte Freiwurfschützen.
Ja.
Und die werden gefoult. Dann nimmst du doch vielleicht doch eher Einwurfseite.
Ja, natürlich. Das ist eine große Ausnahme. Aber prinzipiell ist der Freiwurf an sich halt schon ein sehr effektiver Wurf. Also in einem Vakuum musst du halt treffen, ne? Ja, natürlich hängt es davon ab. Also man müsste die Situation jetzt nochmal definieren. Wie viel Zeit noch?
Genau, damals gab es die Wahlmöglichkeit, Einwurf, Seite oder Freiwürfe. Einfach auch, um diese Hack-A-Shack-Geschichten zu unterbinden, die ja auch aufgekommen sind. Ne?
Dass wir voll. Es geht halt natürlich auch sehr viel drum, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist, tatsächlich. Ja. Also wenn du noch genügend Zeit hast, einen vernünftigen Wurf loszuwerden, klar kannst du dich da auch gegen die Freiwürfe entscheiden. Mhm. Ich finde, es ist schon sehr situationsabhängig, aber nachdem sehr viele Teams auch sehr gute Freiwurfquoten haben oder haben sollten, weil es halt einfach ein sehr einfacher Wurf ist, also siehe Morey Ball, Houston, nur Freiwürfe, Layups und Dreier, so ungefähr. Wenn man in die Richtung denkt, dann ist es natürlich, glaube ich, rein statistisch die bessere Variante. Aber es ist jetzt, war eine reine Vermutung, muss ich zugeben. Aber ich gehe mal davon aus, weil einfach ein Freiwurf ist ja effektiv.
Ja, der gleiche Abdi, also auch sicher, dass es wirklich Henning war, der hat nochmal gefragt, dass er sich auch einen Airfryer hat schenken lassen zu Weihnachten. Oh. Also ich weiß nicht, ob aufgrund...
Polythematische Mail, sehr gut, sehr gut.
ob aufgrund unserer oder im Wesentlichen in dem Fall meiner Lobhudelei über die neue Heißluftfritteusen-Generation.
Ja.
Und er ist nicht voll überzeugt. Also
also er hat ihn schon?
Er hat ihn schon, aber er hat wohl noch nicht viel mehr probiert, außer Pommes und Brötchen.
Ja.
Und fragt noch, was denn da die Top 3 Gerichte für den Airfryer sein könnten.
sollen wir eben da ein spontanes... ist wirklich sehr leise, gell?
Ja, ist sehr leise.
Ach so, warte mal.
Oh, liebe Abdis, ihr seid live dabei. Xandi Dechans Technik.
Ich habe mein Setup ja ein bisschen umgestellt.
Ach, echt?
Komisch. Und hab... Ja.
Mal wieder.
Also, ne? An sich habe ich es verbessert. Letzte Woche war es deutlich besser. warte mal.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Kölner 3.
Das ist nicht fair.
Ja. So. Besser.
Roger Federer. Brathendl in Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie.
Ja, irgendwas passt da im Routing noch nicht. Aber gut.
Ja.
Ich habe zwischendurch auch andere Dinge gemacht. Wichtig ist, dass wir uns gut verstehen können, dass wir uns gut sehen, dass wir seelisch nahe sind.
Das sowieso.
Weißt du?
Da brauchen wir gar kein Bild und keinen Ton für.
Also ihr habt den Jingle gespürt. Keine Ahnung, was da schon wieder ist.
Ja, also liebe Abdis, bedankt euch bei eurem Abdi Henning für die Top 3 Gerichte für den Airfryer in einem Basketball-Podcast. Ja, also okay. Ganz klar Nummer 1 sind natürlich die Chicken Wings. Aber die Sache ist die...
Gott, man kriegt direkt wieder Hunger dann.
Ja, das Problem ist, dass du die Chicken Wings auch entsprechend natürlich marinieren musst.
Ja.
Und da muss ich jetzt einmal, weil ich, wenn ich ein bisschen langsamer spreche, weiß jeder, dass ich gerade irgendwas nebenher mache. Den Namen dieser koreanischen Currypaste muss ich einmal googeln und sie heißt heißt die Sempio? Sunchang Gochujang. Sunchang Gochujang. Merkt euch okay. Das bitte, liebe Abdis. Das ist eine komplett unterschätzte Currypaste.
Wie heißt sie?
Sie heißt Sunchang Gochujang. Okay. Und normalerweise macht man ja irgendwie viel mit so Thai-Curry oder macht irgendwelche Marinaden mit Ketchup oder was, irgendeinen totalen Quatsch.
Marinaden mit, wer macht denn Marinaden mit Ketchup?
Ja, ja, gibt's ganz viele. Also ist das oder so ein Barbecue-Soße, Barbecue-Soße und dann noch ein bisschen Öl rein und fertig ist die Marinade. So natürlich nicht, liebe Leute.
Okay, also Marinaden mit Ketchup.
Ich lehne sie einfach nur ab. Ja, das geht gar nicht.
Besserer aber, Pegel? Besserer Pegel?
Ja, sehr viel besserer Pegel. Mhm. Ja, das Setup stimmt wieder. Basis sollte Sunchang Gochujang sein für die Chicken Wings Marinade. Dazu, ich weiß nicht, ob ich es auf den Kopf hinbekomme, etwas Sojasauce, etwas Reisessig, etwas Sesamöl, bummdi-bumm.
Also das ist deine Nummer eins, oder?
Genau, also Chicken Wings in jedem Fall auf eins. Dann, was im Airfryer auch sehr gut gelingt, sind Röstis. Also normalerweise denkt man sich ja so, Röstis, puh, das ist viel Arbeit und in der Pfanne und das spritzt so rum und wie lange überhaupt. Und
also selber gemachte Röstis?
Ja, natürlich. Also selber gemachte Röstis, klar.
Wow.
Ja, Tiefkühlkram.
Mag ich auch gern.
Genau, oder manche sagen Röstis aus vorgekochten Kartoffeln oder aus rohen Kartoffeln. Egal.
Wurscht. Egal?
Ich empfehle aus rohen Kartoffeln.
Dann raspelst du und dann
werden geraspelt, da kommt ein bisschen Mehl rein, da kommt ein bisschen Muskat rein, da kommt eventuell sogar noch ein Ei rein, wer es noch ein bisschen fester haben will. Salz, Pfeffer, schwupp die rein in den Airfryer, 15 Minuten auf 165 Grad, Topomat.
Top. Wie lange dauert das dann in so einem Airfryer, sowas,
bis es groß ist? Viertelstunde.
Viertelstunde.
Ja. Und ja, Platz 3 ist schwierig, weil ich natürlich sagen würde, ein ganzes Hähnchen reintun, geht nämlich auch, aber ich bin natürlich sehr chickenlastig, also das ist leider so. Es geht aber auch, also manche wollen immer wissen, kann man ein ganzes Hähnchen da reinmachen? Ja, es geht und es läuft, es funktioniert super.
Das ist sicher die Frage, die sich viele von uns gestellt haben.
Ja.
Kann man also ein ganzes Hähnchen in den Airfryer machen?
Ja, aber man braucht natürlich den 5,5 Liter Airfryer, also bitte nicht die kleineren Airfryers holen, das bringt gar nichts. Es muss die 5,5 Liter Version sein. Ihr bereut es nicht. Kartoffelwedges in jedem Fall auf Platz 3. Kartoffelspalten.
Moment, du hast gerade gesagt, ein ganzes Hähnchen.
Ja, weil wir ja schon Chicken Wings hatten, nehme ich jetzt, wir hatten aber schon Kartoffeln.
Wir hatten auch Rösti auf
2. Ja, genau, Mist.
Was kann man denn noch machen? Kann man eine Suppe machen?
Ja, eine Suppe ist vielleicht nicht ganz so prall. Man kann zum Beispiel, apropos, ganz wichtiges Thema, gesunde Ernährung. Die Snacks müssen ja gesünder werden. Ich weiß nicht, wie du im Snackbereich aufgestellt bist, ob du noch der alte Erdnussflips-Vertilger bist oder irgendwelche Chips oder sowas, halt was extrem krebserregend und hüfterweiternd ist. Mhm. Das ist ja out. Das macht man ja nicht mehr.
Okay.
Das heißt, wir gehen ja in den gesunden Snackbereich und was man im Airfryer hervorragend machen kann, ist der Kichererbsen rösten.
Ah. Mhm. Ja gut, da sind wir auch wenigstens mal Wedgie-mäßig am Start.
Absolut. Gut, bei Kartoffeln wohl auch, ne? Und Chicken Wings sind kein Fleisch, sondern Grundnahrungsmittel. Also Kichererbsen rösten, einfach mit ein bisschen Paprika drüber, ein bisschen Salz und dann eine Viertelstunde rein bei 150 Grad, glaube ich. Und du hast einen Snack, der ja gesund ist und nicht dick macht.
Okay, gut. Ja? Das war
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich.
Ja.
Modern, aber irgendwie.
Ich wollte das Brathendl noch einmal hören. Ja. Aber das heißt, du bist ja so eine Art Michael Jordan des Airfryings.
Ich benutze ihn jeden Tag. Man kann ihn auch hervorragend zum Frühstück benutzen. Man kann so, auch wer gerne Porridge zum Frühstück macht oder sowas, auch das ist mit dem Airfryer möglich.
Ich weiß gar nicht, wie das aussieht.
Du weißt nicht, wie ein Airfryer aussieht? Lebst du unterm Stein? Das ist ja, also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Airfryer.
Ja, Airfryer. Schau dir an, der.
Ja.
Ich bin in drei, Airfryer Facebook-Gruppen. Ja, das ist einfach riesig. Das Ding läuft jeden Tag und es ist ein Effizienzwahnsinn. Nächstes Thema, ich glaube, wir sollten es offiziell abschließen, aber es erreichen uns nach wie vor dramatisch viele Zuschriften zu unserer Diskussion des Trainerverhaltens Royakas Trinkieri. Ich würde sie gerne abschließen, weil wir noch eine Mail bekommen haben von Kai Blümel. Kai Blümel ist langjähriger DBB-Trainer gewesen. In der Mail steht, dass er es nicht mehr ist. Aber er ist ein Abdi. Kai, wieso bist du denn kein Trainer mehr? Denn das ist einer, der ganz viele Generationen von jungen Spielern, U18, 17, 19, 18, 14, was weiß ich, an die große, weite Welt des Basketballs herangeführt hat. Und ja, einer der besten Coaches, die wir im DBB in den letzten Jahren hatten. Und auch er hat eine Meinung geschickt zum Trainerverhalten Rojakas Ogbetrinkjeri Rudan. Und die würde ich auch gerne noch kurz vorlesen. Im Falle von Johan Rojakas, schreibt Kai, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er das Mittel der öffentlichen Kritik an Kenny Ogbe und das dann in die erste fünf berufen bewusst eingesetzt hat, um dann zu sehen, wie Kenneth damit umgeht und dann hoffentlich eine andere Leistung zeigt. Ob man das öffentlich tun sollte, lasse ich mal dahingestellt sein. Denke aber, man hätte das in ähnlichem Ton auch in der Kabine machen können. Genauso kann man das bei Andrea Trinkjeri sehen. Sein grundsätzliches Verhalten wird, so hoffe ich, die Mannschaft regeln, die, wenn es zu arg wird und sich das Verhalten nicht mit anderer Einflussnahme regeln lässt, dies mit entsprechenden Leistungen in Anführungszeichen honorieren wird, also im negativen Sinn. Damit, mit deinem Einverständnis,
ja,
beende ich die längste Diskussion in der Geschichte der Abteilung Basketball.
Das ist so nicht korrekt.
Nein?
Nein.
Welche war länger?
Naja, Frido Frei auf jeden Fall.
Du hast das F-Wort genannt. Tatsächlich hat gestern jemand bei Twitter auf unseren Tweet geantwortet, dass er glaubt, heute kommt die Frido Frei-Geschichte.
Und Tiguan war auch Thema. Also Tiguan Micha auf Twitter auch Thema gewesen.
Nenne das Wort Tiguan nicht.
Nein?
Nein.
Nein, ist Tiguan dein persönlicher...
Rudan! Ja, ja, also...
Tiguan.
Das ja. Verhalten der, des Konzerns bei meiner Leasingvertragverlängerung ist als unzulänglich zu beschreiben. Ich bin sehr böse gerade.
Man merkt's richtig.
Ja, also, nee, und der Tiguan hat auch tatsächlich Macken und ist kaputt. Und da sind Dinge. Ich sag ein Beispiel, pass auf.
Ja.
Xandi, das ist ungefähr genau so. Ich habe genau so gelacht wie über die Tavares-Geschichte. Ich war mit meinem Tiguan in der Werkstatt.
Ja.
So.
Was war los?
Nach Beendigung des, kurz vor Beendigung des Leasingvertrags. Und kurz danach musste ich mal hin. Ist doch scheißegal. Ja. So, jedenfalls sagt mir der, also wird durchgecheckt und so, und dann heißt es, ihre Bremsen sind verrostet. Mhm. Und ich so, okay. Und dann sagt der Berater zu mir, sie fahren eher langsam, oder? Sie bremsen wenig. Und ich so, um ehrlich zu sein, ja, ich fahre wirklich nicht sehr schnell, aber ich bin jetzt auch nicht, also ich bremse
schnell
halt.
Schnellfahren ist überhaupt nicht deins, auch als Beifahrer, das weiß
nein,
ich
noch. Nein, ich fahre ungern, also schneller als 160 fahre ich sehr selten, ist auch egal.
Ja.
So, und ich habe ja eine Automatik, das heißt, der bremst ja eh, also ja. Der hat ja auch eine gewisse Motorbremse, ne, wenn du ja. Da irgendwie vom Gas gehst.
Und dann manuelle auch, aber ja.
Ja, aber jedenfalls. Sage ich, ja, ich bin doch vorausschauend, ich bremse eher wenig. Dann sagt er zu mir, ja, ihre Bremsen sind kaputt, weil sie so wenig bremsen. Und ich sag, What? Meine Bremsen sind verrostet, weil ich zu wenig bremse? Ja, ja, sie müssen mal ab und zu bei Tempo 80 die Handbremse reinmachen. Und Aha. Ich so, was? Was muss ich machen? Ja, der Flugrost muss da runter von ihren Bremsscheiben. Da bildet sich Flugrost, wenn man länger nicht bremst. Und sie müssen zwischenzeitlich mal so richtig auf die Bremse treten, damit der Flugrost abfliegt. Und das können sie am besten machen. Schauen sie aber vorher in den Rückspiegel, wenn sie bei Tempo 80 ihre elektronische Handbremse reinmachen. Und ich so, was? Meine Bremsen gehen kaputt, weil ich zu wenig bremse. In welchem Universum bin ich denn gerade unterwegs? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann nicht sein. Also das geht nicht. Das Auto war, weiß ich nicht, wie lange habe ich jetzt? Zwei Jahre. Dass da die Bremsen rosten, weil ich zu wenig bremse. Und Achtung, ich habe ein Panoramadach und das Wasser, was sich da sammelt in den Ritzen, fließt nicht richtig ab.
Oh Gott.
Weil irgendwelche Ventile verstopft sind und das hat sich alles in meinem Fußraum gesammelt.
Oh Gott.
Mein Fußraum stand unter Wasser, weil irgendwelche Abflussventile von einem Panoramadach nicht funktionieren. Das sind Dinger, die kosten 5 Cent. Und die funktionieren nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin die haben das Ford T-Modell von 1918 mir gegeben und dann sagen die plötzlich, ja, da funktioniert irgendein Ablauf nicht. Was?
Was?
Der hat Abstandsregelung, der hat Parkautomatik, der hat, ich kann das Lenkrad loslassen und es passiert nichts, aber das Wasser läuft nicht ab. Und dann mich anmotzen, dass ich bei der Vertragsverlängerung das irgendwie, ja, mal berücksichtigt. Nö.
Ja, und was machst du jetzt? Also gut,
ich habe den Vertrag natürlich verlängert.
Potenzieller, was hast du? Du hast den verlängert?
Ja, weil das Problem ist, wir sind Achtung, Abdies, wir sind immer noch im Basketball-Podcast. Wir kommen gleich zum Basketball zurück, denn in 4 Minuten ist unser nächster Gesprächsgast am Telefon. Ja. Aber es gab keine neuen Autos mehr. Ich habe mich natürlich informiert, hier E-Auto, ne, Hybrid.
Und ja, du bist ja großer E-Auto-Fan.
Ja, und ich ging überall hin in die Autohäuser und habe mal gefragt, ja, ich will ein Auto haben, ja, E oder Hybrid. Ja, Herr Körner, also kommen Sie mal in 9 Monaten wieder, wir haben keine mehr. Und ich so, ja, wie, ihr habt keine mehr? Ja, die sind alle weg. Aber Sie können eins bestellen für Oktober 2021. Mhm. Und ich so, ey, ich dachte, hier ist Autokrise und Lockdown und keiner fährt mehr. Und nee, alle weg. Und dann gehe ich zum nächsten. Wir haben keine mehr. Also ich war tatsächlich in 4, 5 Autohäusern und was sie mir andrehen wollten, war irgendein Verbrenner.
Unterschiedlicher Marken auch,
Autohäuser. Ja, klar. Mhm. Also ich bin ja komplett, offen. Nur ein Tesla hole ich mir nicht. Ich bin da, also das weiß ich nicht. Das finde ich, den finde ich zu teuer. Der hat natürlich einen schönen Bildschirm, aber ich will ja nicht
mega schön Bildschirm.
Avatar 2 gucken. Ich will ja Auto fahren. Also das ist die Software ist super irgendwie, aber das Auto will ich nicht. Und jetzt habe ich halt 2 Jahre verlängert und in 2 Jahren hoffe ich, dass ich da, ich muss mich früher kümmern wahrscheinlich. Muss ich jetzt schon eins kaufen, keine Ahnung. Oder
okay, aber das Auto wurde jetzt neu serviciert?
Ja, nee. Ach, das ist ja noch ein ganz anderes Thema.
Oh Gott.
Ja, nee. Ich bin sauer. Ja, nee. Echt.
Du bist sauer, aber du bist geblieben.
Ja. Ich habe das jetzt alles repariert und ich habe einen teureren Leasingvertrag bekommen. Deswegen, Wahnsinn. Und fahre diese Verbrennerkiste noch 2 Jahre und dann kommt die aber sowas von nach Wolfsburg zurück. Aber da fahre ich schneller als 160 da hoch und bringe die Karre zurück.
Aber auch nur dann, an dem einen Tag.
Und dann bremse ich zum Abschluss noch mal, dass der ganze Flugrost abfällt und über den Wolfsburger Parkplatz
oder extra nicht. Oder du bremst extra nicht den ganzen Weg.
Den ganzen Weg.
Den habe ich es aber gezeigt da. Ja. Nehmt da mal schön mit, euren Flugrost.
Mann, echt.
Was ist denn dein Traumauto?
Keins zu haben. Ich brauche eigentlich kein Auto. Ich darf das nicht, kann ich laut sagen, weil ich habe ja noch 51% dieses Haushaltes möchten ja ein Auto. Ja. Also natürlich braucht man ab und zu ein Auto, aber ich bin kein Freund des Autos.
Ja. Ja, das war's. Das wissen wir.
Ich klinge sehr negativ immer, ne?
Nee, aber nur in Ausnahmethemen.
kommen wir zu was Schönem. Kommen wir zu einem Spieler, kommen wir zu einem Verein.
Zu einem Verein, ja.
Der Freude macht, der ja auch eine wilde Saison bisher hinter sich hat.
Eine wilde Geschichte hinter sich
hat. Der die Liga bereichert hat. Ja. Der
einen sehr prominenten Fan auch hat. Aber gut, das würde jetzt radikal zu weit führen.
Wer ist das?
Der Kummer.
Der Kummer?
Ja. Der, warte.
Was kommt denn jetzt?
Felix Kummer heißt er.
Ja.
Der ist von, mir fällt die Band gerade nicht ein. Das ist peinlich, aber er ist mir sofort eingeladen. Kraftklub natürlich. Kennst du Kraftklub?
Nee.
Nee, die sind sehr berühmt.
Gangstershit auf Deutsch?
Nein, kein Gangstershit.
Ich kenne nur Kraftwerk. Das ist so ein One-Hit-Wonder gewesen früher.
Ja, die kennt kaum wer.
Die sind bekannt, das weiß ich.
Kraftwerk war doch kein One-Hit-Wonder.
Echt? Ich dachte, die haben nur so ein Lied gemacht. Wie hieß das nochmal?
Model?
Ja, genau. Mehr kenne ich von denen nicht. Also war es ein One-Hit-Wonder.
Felix Kummer ist auf jeden Fall Basketball-Fan auch.
Hallo? Okay. Ja, da haben wir Jan-Niklas Wimberg von den Niners aus Chemnitz. Grüß dich.
Grüß dich, guten Tag.
Xandi ist auch da. Du bist bei uns schon mittendrin im Podcast. Danke für deine zeitliche Flexibilität erst einmal. Das ist selten, dass es sowas gibt und deswegen wollen wir es hervorheben, wie unfassbar flexibel du heute Morgen warst.
Vielen Dank. Es ist immer gut, wenn man morgens den Vormittag mal frei hat. Da hat man einiges an Zeit, die man
gut ja. lassen kann. Und dann kommen die Nervsägen vom Podcast, den du ja, wir haben gerade bei Lukas Herzog erfahren von Lubu, der kannte den Podcast mit Verlaub, ja, er kannte ihn ihr vom Hören sagen, aber kennst du ihn wenigstens auch vom Hören oder nur vom Sagen?
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch noch nicht reingehört.
Ja, kann nicht angehen.
Aber ich habe schon oft bei den Magenta Sportübertragungen davon gehört.
Warum? Ich danke ihr jungen Leute, ihr hört ständig Podcasts. Hört ihr nur Gemischtes Hack und Fest und Flauschig und den ganzen Kram?
Nee, ich bin eher so der Hörbuchtyp, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Der Herr ist intellektuell unterwegs, okay. Kommen wir zur Hörbuchempfehlung gleich, nachdem wir die Sache mit deinem Namen geklärt haben. Jan-Niklas, aber alle sagen Niklas. Ist das so richtig?
Ja, also der Bindestrich existiert eigentlich gar nicht.
Ach komm.
Aber ja, mein Rufname ist Niklas und der geschriebene Name ist Jan Niklas. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Meine Mutter fand Niklas besser. Mhm. Und hat sich dafür entschieden, Niklas als mein Rufname auszuwählen.
Okay. Und der Papa wollte Jan oder die Oma oder wer?
Mein Vater wollte, glaube ich, ursprünglich Jannik, wenn ich das richtig weiß.
Ah, okay. Dann macht das ja Sinn mit Jan Niklas. Okay, bevor wir uns in den Untiefen der Namenssuche verirren, wollen wir lieber über das reden, was deine Saison, was eure Saison ausmacht. Ich habe deine Statline hier vor mir liegen und ich markiere immer alles bei meinen Stats grün, gelb und rot. Also grün für gut, gelb für Mittelmaß und rot für schlecht. Und ich habe eine komplett grüne Linie hier gezogen.
Hört sich auch gut an.
Wurfquote, Dreierquote, also Dreierquote, 46,9%. Dagegen ist Steph Curry eine Lusche. Freiwurfquote, 27 von 28 in dieser Saison. 4,4 Rebounds, 1 Steal, 1,3 Blocks, 10,2 Punkte. Wie zufrieden ist Niklas Wimberg mit dieser Statline?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, zufrieden ist man nie. Also natürlich ist es ein guter Schritt in die richtige Richtung. Also es ist schon, geht schon in die Richtung, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist noch nicht da, wo ich gerne mal sein würde. Mhm.
Wo wäre das denn dann? Also, was müssen da für Zahlen denn stehen?
Gerade so die Rebounds und auch defensiv. Denke ich, kann ich da auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen.
Okay. Jetzt hätte ich gedacht, dass du eher sagst, okay, das ist eigentlich momentan die Saison meines Lebens, aber es ehrt dich ja, dass du sofort sagst, es gibt noch viele Dinge, die es zu verbessern gilt. Wir wollen natürlich diese ganze Karriere mal kurz im Schweinsgalopp durchlaufen. Du bist 96er Jahrgang, Oldenburger Jung. Hast dort auch deine Basketballjugend verbracht, hast bei den EWE Baskets natürlich gespielt, dann mal in Gotha bei den Oettinger Rockets, Bremerhaven, jetzt Chemnitz. Ich weiß, dass es früher immer hieß, das ist einer, der wird richtig, 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 richtig steil gehen. Wie zufrieden bist du mit dem aktuellen Verlauf denn so deiner Karriere? Also wie würdest du dich selber einordnen, wo du gerade stehst?
Ja, es ist also klar, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich natürlich früher auch schon alles so mitbekommen und natürlich auch so davon geträumt. Aber ich habe selber auch viele Fehler gemacht früher, vor allem halt nicht hart genug gearbeitet. Mhm. Und ich denke, das war so der entscheidende Faktor, der bei mir so mental passiert ist, dass ich festgestellt habe, okay, so ohne diese extrem harte und auch konstante Arbeit wird es nirgendwo hingehen. Und ja, das ist das, was ich so versucht habe in den letzten Jahren zu ändern und auch so trotzdem noch meinen Weg zu gehen. Mhm. Und ich denke, da mache ich die richtigen Schritte zurzeit. Und auch der Schritt letztes Jahr nochmal zurück in die Pro A zu gehen, zu einem Team, wo ich mehr Verantwortung noch trage, mehr Spielanteile habe. Ich denke, das waren auf jeden Fall richtige Schritte, vor denen ich mich am Anfang meiner Karriere doch eher noch ein bisschen versteckt habe.
Ja, du hast es schon gesagt, es ist dir nicht unbekannt, was man früher so ein bisschen über dich erzählt hat, dass das eben großer wird. War das dann, wenn du zurückblickst, auch ja, eine Belastung, dass du gedacht hast, ich weiß es nicht? Oder war es eher, dass du gesagt hast, ich werde eh ein Großer, ich muss ja gar nicht so viel tun? Also, dass du dich sozusagen auch auf diesem Lob oder auf diesen Erwartungen ein bisschen ausgeruht hast?
Nee, also ich glaube schon, dass es am Ende des Tages auch ein Druck war, so den ich mir selber gemacht habe. Und auch dann die Situation, die Chancen, die ich bekommen habe, auch nicht richtig genutzt habe, da ich dann mich selber sehr unter Druck gesetzt habe, beziehungsweise sehr hohe Erwartungen an mich selber gehabt habe, die ich dann nicht unbedingt mit harter Arbeit mir verdient habe, sodass dieses Selbstbewusstsein gar nicht so in dem Maß vorhanden war.
Das heißt, du arbeitest und trainierst jetzt mehr als früher?
Auf jeden Fall.
Ja. Was eine gute Voraussetzung ist, um natürlich so eine Saison zu spielen in Chemnitz. Auffallend war, also ich habe euch zweimal live gesehen, in Bamberg und in München. Beides sehr, sehr gute Spiele von euch. Beschreibt nochmal diese Situation in München. Da warst du ja mit hauptverantwortlich für das Comeback zu Beginn der zweiten Hälfte. 3-3er in Folge, 9-0-Lauf von Niklas Wimberg gegen die Münchner. Am Ende hättet ihr dieses Spiel gewinnen müssen. Habt ihr da länger dran zu knabbern gehabt oder war das dann irgendwann auch abgehakt?
Ja, ich finde das ganz witzig, wenn man darüber nachdenkt. Also wir hatten, ich glaube, im ersten Moment hat man erstmal nicht daran geglaubt, unbedingt da jetzt mit dem Sieg rauszugehen, auch wenn man vielleicht im dritten, Anfang vierten Viertel gegen die Münchner führt oder ein knappes Spiel hat. Aber je länger das Spiel ging und Richtung Ende, da hast du total recht, da hätten wir das Spiel wirklich gewinnen müssen. Und dann am Ende das nicht zu gewinnen, tut dann auf jeden Fall weh. Aber direkt nach dem Spiel denkt man sich dann auch, ja, wow, wir haben richtig gut mitgehalten gegen Euroleague-Team. Und wenn man dann aber wieder einen Tag später darauf zurückschaut, dann ärgert man sich nur noch mehr, weil man denkt, okay, man hätte dieses Spiel wirklich gewinnen müssen, vor allem nachdem man dann sich das Video vielleicht nochmal angeguckt hat.
Wahnsinn, ne? Die letzte Minute, ja.
Ja, das ist unglaublich. Also das war ein Pflichtsieg eigentlich. Und das ist egal, ob das dann gegen Euroleague-Team ist oder nicht. Ja. So ein Spiel kann man nicht hergeben.
Ja, vor allen Dingen, weil du hast ja unmittelbar nach dem Spiel uns auch zum Interview zur Verfügung gestanden. Und wir haben direkt, du wirst dich erinnern, über diese Situation gesprochen, warum ihr nicht foult gegen Flaccadori und dass der noch einen Pass spielen kann. Auch wenn das jetzt sehr speziell ist. Also die Situation war, ihr hattet noch Teamfouls zu geben, ihr hättet noch foulen können, ohne dass Bayern an die Linie geht. Und ihr lasst die nach vorne laufen und da sozusagen foult dann erst den Zipser beim Wurf. Also was natürlich dann Quatsch ist. Kannst du noch mal diese 3, 4, 5 Sekunden beschreiben, was da bei euch vorgegangen ist, wie die Kommunikation war, wie sie nicht war, warum ihr euch da nicht zu der richtigen Entscheidung habt durchringen können?
Also die Kommunikation war eigentlich ganz klar. Also im Timeout davor wurde gesagt, wir haben 4 Fouls zu geben. Mhm. Wenn die den Ball haben, foult und nicht in der Wurfbewegung. Und ja, ist natürlich dann ärgerlich. Also ich glaube, eigentlich hätte das jeder wissen müssen. Also ich auf dem Feld wusste es auch. Ich habe auch versucht zu kommunizieren, dass wir faulen müssen. Aber ist natürlich dann in der Hitze des Gefechts so im Spiel noch manchmal eine schwierige Situation. Ich weiß auch selber, dass wenn ich manchmal dann derjenige war, der das Foul machen sollte, dass ich dann irgendwie mich auf Defense fokussiert habe, gar nicht richtig dran gedacht habe und dann auch noch vielleicht ein bisschen Angst hatte, dass er jetzt jederzeit gleich loswirft und ich ihn dann beim Wurf faul. Aber ich denke, das gehört auf jeden Fall dazu, als ja, Basketballprofi, dass man da den richtigen Moment findet, da ein richtiges Foul anzubringen.
Ja. Und vielleicht auch als Aufsteiger so eine Erfahrung dann zu machen, so banal es auch klingt, aber es ist ja auch Routine, immer solche Situationen zu erleben im Spiel als Team. Trotzdem von diesem aktuellen Spiel, weil du es vorher angesprochen hast, was deine Entwicklung betrifft, das ist, sticht natürlich so ein ganz prominentes Ereignis heraus, weil du das zuvor vielleicht auch indirekt angesprochen hast, als wo du gesagt hast, du hast dir zu viel Druck gemacht. Weil wenn man deinen Namen googelt, dann taucht ja immer wieder dieses Jordan Brand Classic Turnier auf und das U16-Turnier damals, wo du einfach super performt hast. Wenn du auf diese Zeit so zurückblickst, du hast da Kevin Durant als dein Vorbild genannt, war das das, was du vorher gemeint hast, mit dem sich selber zu viel Druck machen und auch, dass da so viel passiert ist in dieser kurzen Zeit als sehr junger Spieler?
Ja, ich meine, dass ich da Kevin Durant als mein Vorbild genannt habe, war, glaube ich, jetzt nicht unbedingt in die Richtung gemeint, dass ich so erfolgreich sein will, sondern eher in die Spielrichtung.
Ja, durch die Größe auch, ja.
Ja, und ja, aber das, ja, es ist schwer zu sagen. Also dieses Jordan Brand Classic an sich war ein Top-Erlebnis, war für mich individuell, aber nicht wirklich super positiv. Da ich wurde da, wie ich mich selber beschrieben habe, ja, dachte ich, ich würde spielen wie ein Kevin Durant, aber wurde dann da als Fünfer eingesetzt, der nur Blöcke gesetzt hat und gerollt hat. Also war das schon mal eigentlich eher ein bisschen so ein Dämpfer, dass ich mich da nicht richtig zeigen konnte. Ja, und ja, das waren natürlich so die Highlights meiner Karriere, würde ich sagen. Also da, also gerade dieses U16-Turnier damals mit Harald Stein und Marvin Willoughby. Ja, es war ein super Erlebnis, aber habe es halt nicht wirklich geschafft, beziehungsweise auch nicht unbedingt mein Umfeld, mich ja weiter zu pushen, da noch härter zu arbeiten, noch mehr ja, an meinem Spiel zu arbeiten, weil ich glaube, dass eine Sache ist, die viele junge Spieler dann halt einfach nicht wissen, wenn man kein Basketballumfeld hat, wie genau die Situation ist, also beziehungsweise nicht mal ein professionelles Sportumfeld. Also ich war immer in der Situation, dass alle zufrieden waren mit mir. Es war nie jemand, der dann mich kritisiert hat oder der gesagt hat, Niklas, du bist jetzt zwar erfolgreich, aber fang nicht an zu träumen. So, das reicht lange nicht so. Und ich glaube, das ist wichtig, dass gerade junge, talentierte Spieler auch solche Leute in ihrem Umfeld haben, die sie da am Boden halten, beziehungsweise nicht, dass ich abgehoben war. Ich glaube niemals, dass ich abgehoben war. Aber diese Zufriedenheit darf sich nicht einstellen. Ich denke, dass das eins der wichtigsten Faktoren für junge Talente ist.
Ja, also gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Ja, dass man da irgendwie auch wenn es einem halbwegs gut geht und man gut spielt, es geht halt immer doch noch ein bisschen mehr, man muss immer noch ein bisschen mehr investieren. Kannst du denn diese Saison trotzdem jetzt aus eurer Sicht, jetzt die gesamte Mannschaft gesehen, noch mal kurz zusammenfassen, beziehungsweise jetzt auch einen kleinen Ausblick geben, weil ihr habt ja mit Wes Clark jetzt schon auch einen wichtigen Spieler verloren. Gibt es da ein bisschen Sorge, dass da ein Knick reinkommen könnte, oder habt ihr das schon verarbeitet?
Ja, also ich denke, dieses Spiel gegen München und jetzt auch gegen Bonn hat uns auf jeden Fall bei der Verarbeitung sehr geholfen. Wes war natürlich ein wichtiger Spieler für uns, auf der Position auch gerade. So wie ich weiß, suchen sie anscheinend noch jemand anderen auf der Position.
Ja.
Aber ich denke, dass das Wichtigste in der Situation ist immer, dass wenn man ein funktionierendes Team hat, eine gute Teamchemie, so, dann ist es einfacher, solche Sachen zu verdauen und zu kompensieren. Und ich denke, das war bei uns auf jeden Fall der Fall. Und dadurch haben wir es halt geschafft, einmal gegen München super zu competen. Und man kann auch gleich sagen, dass wir das Spiel gegen München ja abgegeben haben, aber natürlich dann aus unseren Fehlern gelernt haben. Und ich denke, dass wir gegen Bonn in der Crunch-Time dann wiederum teilweise echt gute Szenen hatten.
Genau, das war ja auch nur ein Punkt-Sieg. Also insofern da in jedem Fall die Nerven behalten.
Haben wir auch die Fouls genutzt in der entscheidenden Phase und so. Also ich denke, das sind auf jeden Fall Schritte nach vorne. Und ja, wie gesagt, als Mannschaft, man kann solche Ausfälle, nenne ich es jetzt mal, nur als Mannschaft kompensieren. Und indem man als Mannschaft top zusammenspielt. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.
Mhm. Ja, wenn es jetzt so gut läuft, also ich habe ja gerade schon gesagt, die Statistiken sind richtig gut. Also wir sehen einen sehr starken Niklas Wimberg. Melden sich denn auch mal die alten Strategen aus Oldenburg wieder? Also so ein Sportdirektor, Serdan Klaric oder sowas, ruft er mal an und sagt, ja, Niklas, habe ich doch immer gesagt, dass es geht. Oder?
nee, hat er nicht. Also, hat er nicht? Ich wüsste. Bei mir persönlich jedenfalls nicht.
Okay, ja, vielleicht wird ja das über den Agenten gelöst. Wie sieht's denn überhaupt aus, wenn du sagst, du guckst einige Sachen bei Magenta Sport? Aus der BBL oder auch aus der Euroleague?
Ja, beides. Also ich gucke sehr viel Basketball.
NBA auch?
Eher weniger.
Ah, sehr gut.
Vielleicht mal Highlights, aber ich bin eher so der Euroleague-Fan, muss ich ehrlich sagen.
Okay, welches Team, welcher Spieler, was gefällt dir da besonders?
Welcher Spieler, da würde ich auf jeden Fall Şengelya sagen, weil CSKA Moskau. Gefällt mir sehr, seine Art und Weise zu spielen. Teams. Da würde ich dann doch eher von CSKA Moskau weggehen, weil das ist dann doch wieder nicht unbedingt der Team-Basketball, den ich gerne schaue. Da gucke ich dann eher so Richtung Panathinaikos, Baskonia.
Valencia spielt auch recht teamorientiert.
Genau, Valencia. Valencia finde ich auch sehr interessant, auch gerade, weil die, so wie wir, auch mit einer sehr großen Line-Up teilweise spielen, mit Kalinic auf der 3. So, und da schaue ich schon gerne mal rein.
Ja, diese Woche leider nur ein Spieltag in der Euroleague. Ich bin ja auch so ein Riesenfan von den Doppelspieltagen, weil man ab Dienstag schon durchgucken kann über die ganze Woche. Und man weiß jeden Abend, dass man was zu tun hat. Das ist bei uns Basketball-Süchtigen auch ein bisschen seltsam manchmal. Ja, dann vielleicht noch ein Wort zum nächsten Gegner. Er spielt bei Ratio Farm Ulm am 24. Habe ich das richtig auf der Matte oder habe ich was übersehen? Nee.
Ja, jetzt am Ende,
Genau, da kann man ja im Grunde auch einer Mannschaft, die hoch gewettet wird, also beziehungsweise die so ein bisschen Playoff-Charakter hat, nämlich Ulm, durchaus nochmal ein Beinchen stellen. Wie laufen da die Vorbereitungen? Macht ihr das so wie Aito bei Alba Berlin, dem es einfach völlig egal ist, gegen wen er spielt, der einfach nur auf sich schaut, oder guckt ihr auch mal Videos vom Gegner?
Wir gucken auch mal Videos vom Gegner, aber eigentlich erst am Tag vorm Spiel, also ewig am Ende, und auch eher so in Richtung Personal, sodass man halt weiß, welche Spieler auf einen zukommen. Taktisch bereiten wir uns schon, also nicht, um ehrlich zu sein, eher nicht auf Gegner vor. Wir arbeiten an unserem Spiel, aber passen es so ein bisschen an Gegner an. Also wenn wir wissen, wie Gegner verteidigen, dann trainieren wir unsere offensiven Taktiken gegen die Art Defense, die uns am Wochenende erwartet.
Ja, also da habe ich auch ein taktisches Meisterstück gesehen am Sonntag bei München gegen Hamburg. Also da muss ich auch den allerhöchsten Respekt an die Münchner zollen, wie die vorbereitet waren, trotz dieser immensen Spieldichte, wie sie die Hamburger in dem Fall, muss man sagen, ausgecoacht haben. Also bei allem Respekt vor den Towers, aber das war echt brillant gelöst. So, Xandi hat noch was?
Achso, ja, ich wollte eigentlich nur, war ich gerade abgelenkt, sorry, über den Coach kurz auch sprechen, weil er ja eigentlich ein neues Gesicht ist in der Liga. Er ist schon lang Coach in Chemnitz. Wie würdest du ihn einordnen? Rodrigo Pastore. Rodrigo.
Also, ich bin sehr angetan von ihm als Coach. Deswegen habe ich mich auch direkt dafür entschieden, auch in der BBL-Saison natürlich hier zu bleiben bei ihm, weil ich, wir sind beide Basketball verrückt. Er ist ein genialer Taktikfuchs. Also ich habe wenige Trainer kennengelernt, die halt beides kombinieren können. Einmal diese Liebe zum Basketball, dann dieses taktische Verständnis, die sich so viel Gedanken über den Sport machen, aber gleichzeitig auch so viel Wert auf die individuelle Entwicklung von Spielern legen. So, das ist mir halt bei ihm aufgefallen, dass er wirklich, er arbeitet extrem hart, aber er erwartet auch von jedem Spieler, dass er extrem hart arbeitet. Und er will jeden Spieler besser machen. Ob das dann für die Rotation in der Mannschaft, für die Hierarchie, was auch immer das Beste ist, weiß man nicht, weil ich glaube, viele Trainer machen das eher nicht, weil sie wollen, dass jeder Spieler eine gewisse Rolle ausführt. Aber er ist schon interessiert daran, dass jeder Spieler sich individuell entwickelt und jeder Spieler besser wird. Und ich denke, das ist zeugt von Einzigartigkeit.
Absolut, der Weg ist sehr positiv. Also viel direkte Ansprache, sehr viel Detailversessenheit auch. Also Timeouts hören wir ja gerade nicht, aber es wirkt zumindest so. Also
ist gut befreundet mit Andrea Trinkeri, hat er sich vielleicht da abgeschaut.
Ja, mit Sicherheit. Also es geht schon in die richtige Richtung.
Ja, die beiden kennen sich ewig lange und sind gute Buddies.
Das wusste ich nicht. Wie kommt das? Weißt du das?
Gar nicht, wusste ich auch nicht.
Ja, die sind, das hängt ein bisschen mit den italienischen Wurzeln zusammen. Die Eltern.
Er kommt ja aus Argentinien, also.
Genau, aber die Eltern, Großeltern kommen aus Italien, also er spricht auch perfekt Italienisch. Und sie sind sich mal über den Weg gelaufen in der Schweiz, im Tessin. Damals haben sie nebeneinander hergecoacht und kennen sich schon aus der Zeit. Und Pastore sagt, Andrea ist mein Mentor. Und Andrea sagt, ich bin für keinen ein Mentor, aber Rodrigo ist ein guter Freund. Also die beiden haben intensiven Kontakt. Und ja.
Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. So, ja, Niklas, wie immer dein Vorname sein mag, aus deinem Nachnamen machen wir für den Rest der Saison Winberg. Bist du einverstanden?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das unterschreibe ich sofort.
Dann wünschen wir dir und deinen Chemnitzern einen weiteren positiven Verlauf im Sinne von Siegen, einen negativen Verlauf, was die Virusinfektion angeht. Das habt ihr alles schon hinter euch, also beziehungsweise Teile des Teams. Insofern möge das an euch vorbeigehen. Alles Gute, bleibt gesund. Vielen Dank für deine Zeit und
Dankeschön.
Toi, toi.
Danke. Bis dann. Ciao.
Cheers. Ja. So, das war der Winberg.
Du hast das N-Wort gar nicht gesagt, das Nowitzki-Wort.
Ja, weißt du was? Weißt du warum? Weil ich es nicht wollte.
Ja, verstehe. Ich finde ja auch gut, weil das Thema haben wir indirekt angesprochen.
Ja. Also,
klar, du giltst als großes Talent, du bist groß, du kommst aus Deutschland, Nowitzki-Vergleich, bumm.
Ja,
geht ganz schnell, aber.
Ja.
Also, ich finde den Themenkomplex schon spannend, weil er da schon sehr reflektiert wird, auch wirkt. Und wir kannten das ja auch, also erinnere dich, als wir mit Kostja Moschidi beispielsweise gesprochen haben über die Situation bei Megalex, wenn da nur NBA-Scouts eigentlich Zuschauer sind. Und du ständig, daran hat es mich schon auch ein bisschen erinnert, natürlich kann man das nie direkt vergleichen, aber halt so, wie er gemeint hat, kein Regulativ, das ihm sagt, so, pass mal auf, das ist noch gar nichts, wo du gerade bist.
Ja.
Also ja.
Ich finde, er hat uns das so schön berichtet, dass man ihn das N-Wort gar nicht nennen musste, weil ich habe auch auf diesen N-Vergleich keine Lust mehr. Also egal, mit wem man drüber spricht aus den vergangenen Jahren, es ist...
Nee, es ist müßig. Jeder ist sein eigener, also er ist halt der Winberg. Ja.
Ja, er ist der Winberg jetzt und
der Winberg,
so. Genau. So, Xandi, also auf meinem Mischpult steht 91 Minuten und 23 Sekunden. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ist ein guter Zeitpunkt.
Wir müssen, glaube ich, wir müssen nach Hawaii. Wir müssen, glaube ich, Aloha einspielen, ansonsten drehen uns die Abdis durch.
Glaubst du?
Ja, ich meine, man soll es ja auch nicht. Wir haben angedroht, dass es die längste Folge aller Zeiten werden
das
könnte. Ich glaube, wir liegen drunter.
Definitiv.
Aber irgendwann ist dann auch mal gut. Also, ich weiß, alle haben viel Zeit. Lockdown, Homeoffice. Heute ein ganz wichtiger Tag. Was macht die Ministerpräsidentinnenkonferenz?
Ja, was machen sie dann? Sondersendung.
Mhm. Ja, nachher mal reinschauen. Also ich vermute Homeoffice-Pflicht und die Ein-Freund-Regel.
Xandi,
was sagst du? Darf ich noch was Schönes für dich zum Abschluss? Die Ein-Freund-Regel kommt. Also das heißt, man darf im Lockdown nur noch eine Person treffen, aber jetzt nicht immer, also es muss auch immer die gleiche sein.
Es muss auch immer die gleiche sein.
Ja. Wen nimmst du?
Das weißt du doch.
Ja, mich nicht, wir sehen uns nicht.
Nee, wir, das ist klar. Aber auch das andere weißt du.
Das andere war, ach so, okay.
Ja.
Dann
also, ich natürlich. Geht es da jetzt um Partner auch oder sind die ausgenommen? Partner plus ein Freund?
Bei dir hatte ich den Partner jetzt eigentlich auf der Liste, also abseits vom Partner.
Aha. Also abseits vom Partner. Ja, dann kannst du dich noch bewerben, weil ich möchte dir auch gerne mal deine Schuhe bringen.
Meine Schuhe,
sonst schmeiße ich dir die über den Gartenzaun.
Wenn man sich treffen darf, dann dürfen wir auch zumindest mit Sicherheitsabstand uns treffen. Hm. Ah, die Schuhe, genau. Okay, dann werde ich mich bewerben für die Ein-Freund-Regel bei Xandi und ich bewerbe mich auch jetzt fürs Clubhouse. Wer will mich ins Clubhouse holen? Holt mich hier raus!
Ich habe lustigerweise parallel wirklich auch eine Mail-Anfrage bekommen dazu,
ist nicht dein
wie
Ernst.
Ich zum Clubhouse stehe. Ja. Dass du das nicht mitbekommen hast, du bist doch sonst
auch so ein Early Adopter. Ja, ich bin nur in meinen Airfryer-Gruppen drin.
Ja.
Aber ich google als nächstes Clubhouse.
Ja,
mach ich jetzt.
Ja.
Sage den Abdis, Paris Athen nächste Woche, neue Ausgabe am Dienstag, vermute ich mal wieder, ne? Und alles wird gut. Schön zu Hause bleiben, schön Abstand halten, Maske tragen und gesund bleiben. Cheerio.
We treat people here with complete respect. This is Germany.